I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985. Wir schauen die DVD und normalerweise sage ich jetzt, dass Markus sich diesen Film ausgesucht hat, aber heute ist es etwas anders. Hallo Markus.
Hallo Martin und hallo Adrian.
Hallo.
Ja, wir haben heute eine Premiere, der erste Gast bei I Went to Films. Adrian, auch ein alter Jugendfreund von uns und du wolltest lange schon mal dabei sein. Und einer der Filme, die als mögliche Gastauftritte für dich in Frage kamen, war eben Zurück in die Zukunft. Und da wir sowieso die Idee hatten, da es ja eine Trilogie ist und wir beide auch die Filme besprechen wollten, die drei Filme dann mal auch in einem Sommer zu besprechen, haben wir uns gedacht, wir laden dich dazu ein und weil du der Gast bist, darfst du natürlich als erstes erzählen, warum wolltest du dir mit uns Zurück in die Zukunft anschauen?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, mit euch heute in einem Podcast dabei zu sein. Also ich höre ihn ja schon seit sehr langem, eigentlich seit ihr angefangen habt. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, die ganze Trilogie eigentlich. Und auf jeden Fall einer der Filme, den ich in meiner Jugendzeit sehr oft gesehen habe. Damals im Fernsehen, nicht im Kino, da waren wir, glaube ich, alle drei zu jung für. Mhm. Und ich hatte also wirklich viele Szenen immer im Kopf gehabt. Und zwar einmal diese Szene, wo als sie zurück in die Vergangenheit reisen, dieses Familienfoto in der Hand halten und dann plötzlich die Geschwister von Marty und ich glaube er selber auch so langsam verschwinden, verbleichen, weil eben die Aktionen, die er halt da ausgeführt hat, quasi dazu führen, dass sie halt gar nicht geboren werden. Und das war immer so ein Bild, das ich irgendwie in Erinnerung hatte. Wenn ich jetzt das und das mache oder die und die Entscheidung treffe, hat das irgendwie Auswirkungen auf die Zukunft und dann könnte jetzt, weiß ich nicht, das und das Dokument nicht existieren oder die und die das Zeugnis nicht existieren oder die Note verbessert sich dann irgendwie auf dem Abschlusszeugnis, wenn ich jetzt ein bisschen härter arbeite oder ich ziehe jetzt da und da hin und es hat dann wieder andere Auswirkungen. Und das war halt so ein Bild, das ich halt wirklich sehr, sehr lange in Erinnerung hatte. Und zum anderen ist es ja so, dass man sich ja oft selber auch überlegt, okay, wenn ich jetzt den und den nicht kennengelernt hätte oder die und die Entscheidung anders getroffen hätte, hätte das sicherlich irgendwie auch Konsequenzen gehabt für mein Leben oder was hätte ich dann wohl gemacht, wie wäre ich denn dann? Und im Film ist es halt so, dass man das wirklich dann komplett ausgespielt wird über verschiedene Jahrzehnte und Jahrhunderte, was für Auswirkungen es halt hat, wenn der und der jetzt die Entscheidung trifft oder plötzlich aufsteigt oder er es eben halt nicht so gut bei ihm läuft im Leben. Das fand ich halt sehr interessant. Das hatte ich wirklich dann sehr lange in Erinnerung. Und natürlich davon abgesehen ist der Film auch natürlich mega witzig an vielen Stellen. Mhm. Und auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, ich weiß noch, Markus hat mir in der Vorbesprechung schon mal auch verraten, dass er auch mal bei einer Wiederaufführung dabei war. Aber Markus, wie war denn dein Erstkontakt zu der Trilogie Zurück in die Zukunft?
Also ich wage mal zu behaupten, mein Erstkontakt war tatsächlich die Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran noch erinnert. Aber da gab es ja noch mal eine Zeichentrickserie zu, die dann nach dem dritten Film spielt, mit den Kindern von Doc und Clara, wo sie, glaube ich, wahrscheinlich in jeder Folge irgendwo in eine andere Zeit reisen. Und ja, irgendwann habe ich dann auch die Filme gesehen, wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 7, 8 Jahren oder wann auch immer, die dann liefen. Und ist natürlich so ein, ja, fast generationendefinierender Film, würde ich fast sagen, für uns Millennials. Mhm. Und vermutlich auch für die jüngeren Gen Xer.
Ja. Also ich kannte die Zeichentrickserie ehrlich gesagt nicht. Ich habe den halt wirklich oft im Fernsehen gesehen, als er halt dann wiederholt wurde. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, dass es die überhaupt gab. Die habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich habe aber in Recherchen rausgefunden, dass es da ein Computerspiel wohl zu gab, 2010. Mhm. Als er rausgekommen ist, habe ich irgendwie auch nicht mitbekommen. Also
nee, ja, kenne ich auch nicht. Es gab
da wohl mehrere Sequels danach dazu. Mhm. Ja. Was du gerade meintest, generationendefinierender Film. Ja, ich bin überrascht, dass der ja, zumindest der erste Film, auf IMDb noch an 30. Stelle ist, was ja auch, sage ich mal, dann wirklich ein Gütesiegel ist. Ja. Für einen Film von 1985 ist wirklich dann schon ganz gut.
Ja. Ja, und hat natürlich auch schon auch sehr viel mitdefiniert, muss man ja auch sagen. Und er hat ja auch noch immer so einen gewissen Coolness-Faktor, auch wenn er manchmal ein bisschen zu sehr gewollt ist, aber noch nicht schlimm genug, dass er irgendwie unangenehm wirkt. Und er hat auch einfach ja, eine gute Story, gute Figuren, auch wenn wahrscheinlich der ganze Zeitreisekram in dem Film, vor allen Dingen, wenn man dann Teil 2 und 3 nimmt, wahrscheinlich ziemlicher Mumpitz ist, haben ja auch, glaube ich, die Avengers irgendwann mal gesagt in einem ihrer Filme. Aber ich sag mal, darum geht's ja auch nicht. Und das ist natürlich ein Stück weit auch Wishfulfillment, ne? Wer wird sich nicht dafür interessieren, auch wie die eigenen Eltern waren, als sie Teenager waren, ne? Waren die wirklich so, hatten die es wirklich so schlimm, wie sie immer gesagt haben, mussten die wirklich 3 Kilometer durch den Schnee barfuß zur Schule laufen, oder war es doch nicht so und waren die doch genauso wie wir eigentlich, ne? Das ist ja auch so ein Ding, was ja jede Generation für sich erlebt, diese Fragestellung und diesen Wunsch eigentlich, und genau das macht zumindest ja dieser erste Teil und ja, der zweite ja auch ein bisschen. Und ich habe den Film tatsächlich im Kino gesehen, aber natürlich nicht im Original, sondern im Jahr 2015, also der Zukunft. Und da gab es ja eine Wiederaufführung aller 3 Teile am Stück. War sehr schön auch. Da gab es dann auch nicht nur die 3 Filme, sondern da gab es auch so Clips drumherum. Also es gab eine Einführung mit Christopher Lloyd, ja, wo er dann so sagt, oh, wenn meine Berechnungen stimmen, sind wir endlich da, die Zukunft und so. Oder dann gab es zwischendurch auch so Fake-Werbung, ne, so ein Fake-Trailer zwischen dem ersten und dem zweiten für Jaws 19, also ne, der Weiße Hai Teil 19, was ja dieses Hologramm im zweiten Teil ist. Und fürs Hoverboard ist auch eine Werbung gewesen von Mattel. Also die haben sich da sehr viel Mühe gegeben und das war auch wirklich sehr, sehr schöner Abend damals. Und eine ganz besondere Sache, die für mich persönlich immer sehr lustig ist, denn das Ausgangsdatum der Trilogie ist ja der 26. Oktober 1985. Und das ist zufälligerweise auch das Datum, an dem meine Eltern kirchliche Hochzeit hatten.
Ja.
Das ist für mich natürlich auch immer sehr lustig, wenn ich das sehe.
Ja, sehr schön. Also ich kann ja auch mal ganz kurz nur meine erste Berührung mit der Trilogie beschreiben. Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die Filme auf Empfehlung eines damaligen Schulfreundes, ich glaube irgendwann mal am Wochenende zu Hause auf VHS oder so geschaut. Es kann auch sein, dass das sogar einfach nur eine Fernsehaufzeichnung war und man dann irgendwie Werbung vorspulen musste oder so. Aber ich kannte den vorher auch noch nicht und muss auch sagen, dass ich ihn gar nicht so oft gesehen habe. Ich weiß auch nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, natürlich jetzt in der Vorbereitung. Aber was ich sozusagen vorweg schicken will und kann, ist, dass ich es unglaublich gelungen finde, wie hier so das Storytelling so relativ klassisch und schön ineinander geschrieben ist. Also wir haben keinen Gegenstand und auch kein Ereignis, was einfach nur belanglos ist, sondern es greift alles richtig schön ineinander und das ist einfach sehr schön, plus diesen leichten Humor, der nicht albern ist oder kurz vor albern, also einfach ein sehr dichter, kompakter, ansprechender ja, und auch mit einer relativ positiven Grundstimmung Film. Also man guckt den einfach gerne.
Ja, das glaube ich, kann, das ist ein Feel-Good-Movie.
Ja, genau, ja, die Kategorie, Feel-Good-Movie.
Ja, das fand ich auch. Und zwar, ich fand, dass der Film überraschend kurz ist. Es ist ja unter 2 Stunden, hat man ja heute fast gar nicht mehr. Und es ist halt sehr rund, das Skript. Also es gibt da keine Zeit, die irgendwie verschwendet wird. Und es gibt
Pun not intended, hoffe ich. Keine Zeit, die verschwendet wird.
Stimmt. Und unglaublich viele Easter Eggs in dem Film. Also man hat da wirklich versucht, so eine eigene Welt aufzubauen in der Hill Valley, in dieser Stadt, in der der Film spielt. Was ja auch wirklich sehr schön ist, also ein Universum aufzubauen, das auch über verschiedene Jahrhunderte und Jahrzehnte funktioniert. Das ist schon echt recht toll. Und das Skript ist ja anscheinend auch heute noch, sage ich mal, wird noch einen gewissen Schulen in Hollywood verwendet als Beispiel für ein gelungenes und Skript.
Da sind mir jetzt auch, wo ich die Tage den Film mir als Vorbereitung angeschaut habe, sind mir nochmal auch Dinge aufgefallen, tatsächlich, die mir bisher noch nie aufgefallen waren.
Ja, ich würde sagen, wir haben schon richtig viel zusammengepackt und ich würde mal vorschlagen, dass wir gleich schon starten. Ja. Ich würde aber ganz kurz vorher noch, bevor wir loslegen, einen Hinweis geben. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen es wie immer. Wir zählen ein von 3 runter und bei Play drücken wir die Play-Taste. Wie gesagt, wir schauen die DVD und wir schauen natürlich wie fast immer auch auf Deutsch. 3, 2, 1, Play. So, und wir sehen dieses kurz vorm Jubiläum Universal-Logo. Mhm. Ich finde es ja immer ganz komisch, dieses Universal-Logo zu sehen, weil mir da die Fanfare immer fehlt.
Ah, weil das alte Logo noch ist, ne?
Ja. Und auch so ein ganz minimalistischer Anfang, ne? Dieser Vorspann, schwarz, weiß auf schwarze Schrift, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Mhm. Jetzt kommt das Logo reingefahren, aber auch ohne Musik. Wir hören schon das Ticken der Uhren.
Ja, also da gibt es jetzt sehr viele Easter Eggs, möchte ich mal kurz sagen. Und zwar, jetzt gleich sehen wir diese Figur, die sich in die Bierflasche an den Mund führt. Müsste gleich auftauchen. Genau, und jetzt gleich der Name Lia Thompson auf, genau. Und zwar, die spielt ja die Mutter von Marty McFly, die eigentlich in allen Dekaden ein Alkoholproblem hat. Und jetzt kommt eine Uhr, wo halt die Figur von dem Zeit an diesem...
Am Zeiger,
Zeiger hängt, genau. Und das ist natürlich auch eine Anspielung auf das, was später passieren wird mit dem Doc natürlich.
Da sehen wir schon ein bisschen Doc Brownlaw.
Genau, was da jetzt wichtig ist, dass eben die Menschen ja, also dass seine Villa da zerstört wurde. Und zwar war es wohl entweder Feuer, also entweder ging es darum, die Versicherungsgeld zu bekommen, oder es war halt ein Experiment. Das konnte man jetzt, das sollte man wohl gelesen haben, könnte man jetzt auf der DVD nicht wirklich sehen, aber das war wohl so ein Detail, das man halt wissen müsste.
Ja. Auch sehr schön hier. Power of Love. So, und jetzt haben wir... Ja, das ist natürlich auch schön, wie das hier schon angeteased wird, ne? Womit wir natürlich jetzt noch gar nichts anfangen können, wenn wir den Film das erste Mal sehen, aber finde ich auch ganz interessant, wie das schon, da hätte man ja auch alles Mögliche nehmen können, aber genau das teasen sie schon an und naja, den Toast würde ich jetzt nicht mehr unbedingt essen.
Ja, und irgendwie auch cool, dass hier eigentlich das schon gezeigt wird, was heute ja so dieses, weißt du, so Smart Home-mäßig, man will alles automatisieren und hier so mit ganz rudimentärer Analog- und Schalttechnik gebaut ist.
Und was ich auch sehr schön finde, ist, wie viel Zeit sich dieser Film jetzt nimmt. Das ist eine ewig lange Sequenz, ja, also verglichen mit heutzutage, ich meine, wir kriegen natürlich indirekte Einführungen, aber an sich passiert hier ja gar nichts, ne? Also ob wir das jetzt sehen oder nicht, das hat ja für die Handlung keine Bewandtnis. Natürlich dient es... Ja,
war das auch der erste Schnitt gerade zum Futter? Napf?
Kann sein, ja.
Ja, es hat für den Doc was...
Ja, natürlich. Es gibt natürlich Informationen, aber die Handlung passiert... Also wir sehen ja nichts. Ne? Also du kannst jetzt ja nicht sagen, was passiert bis... Ich finde es auch sehr schön, wie lange. Da haben wir jetzt natürlich schon das Plutonium. Ich finde es auch interessant, wie lange man eigentlich damit wartet, bis wir Michael J. Fox so richtig sehen. Das ist natürlich auch sehr schön.
Alles auf Maximum.
Man hat schon das Gefühl, man hat schon das Gefühl, man weiß, es geht nicht gut aus, wenn man schon so dieses Surren hört jetzt. Wenn man sieht, wie alle Zeiger bis zum Ende ausschlagen.
Vor allem da kriege ich immer Krise, wenn ich erst alles aufdrehe und dann die Klinkenadapter 3,5er einstecke, da kriege ich schon Angst.
Ja, und jetzt sehen wir das erste Mal Marty und...
Er steht vor diesem Riesenlautsprecher.
Ja, und schießt sich erstmal selbst. Ja, Gott sei Dank stand da dieser Sessel.
Das ist ja praktisch.
Genau. Aber gut, er hat ja auch Plot-Armor.
Natürlich mit einer richtigen 80er-Sonnenbrille, ne? Das ist natürlich genau an der Zeit.
Hier sieht man auch schön den Scheinwerfer, also das... die Beleuchtung vom Film in der Reflexion der Brille.
Mhm. Ja.
So, jetzt haben wir ja den Anruf vom Doc und die Verabredung am Abend. Und ich würde da mal gern so, ich meine, das ist ein Gedanke, den habe ich mir nie so wirklich gestellt beim Schauen, aber es ist ja trotzdem mal eine interessante Frage, die man sich schon stellen kann. Das ist ja eigentlich auch eine sehr komische Beziehung, die die beiden haben, ne? Weil normalerweise würde man ja vermuten, ich meine, der Doc ist ja so quasi der stadtbekannte Irre, mehr oder weniger.
Mhm.
Normalerweise würde man ja durchaus die Frage stellen, wieso Martys Eltern ihren minderjährigen Jungen eigentlich mit dem Typen die ganze Zeit rumhängen lassen.
Das stimmt, ja. Und vor allem, wir sehen den Doc ja auch noch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie er aussieht, wer er ist, welche Beziehungen die haben. Also
ja, eben, das meinte ich. Halt also wir erfahren da, genau. Also sie scheinen ja irgendwie befreundet zu sein, aber das wäre ja tatsächlich mal interessant, sich zu überlegen, wie ist das eigentlich entstanden? Weil Marty ist ja jetzt nicht der Wissenschaftsnerd, der irgendwie ein Praktikum bei Doc Brown gemacht hat.
Stimmt.
So, jetzt hören wir schon mal Power of Love, das auch einfach ein super starker Song ist auch.
Klar. Auch schön. Und die Garage, die wir jetzt hier sehen, ist ja quasi Docs Haus.
Ja.
Und es wird nachher nochmal wichtig, weil das 1955 dann nur seine Garage ist, die aber jetzt sein Haus ist und da eigentlich noch so eine richtige Villa daneben hat.
Ja.
Weil das ja eben abgebrannt ist, wie wir ja eben gelesen haben in den Zeitungsartikel. Übrigens haben wir links gesehen Texaco, die kommt auch nochmal 1955 vor.
Ja, und im Jahr 2015. Ist das später das 80er-Café eigentlich, dieser Gymnastikschuppen da, wo wir vorbeigefahren sind? Aerobic natürlich.
Es ist 1955 Lou's Café.
Ja. Dann müsste es in 2015, müsste es dann das 80er-Café sein.
Ne? Hier in der Schule sehen wir auch nochmal ein Easter Egg. Ganz rechts steht da Lorraine Del Calvin. Das ist auch eine Anspielung auf seine Mutter, Lorraine.
Ja, generell ist das natürlich auch sehr schön, wie abgeranzt das Ganze auf Schimbar schon ist, ne? Wenn da die Graffitis nicht mehr weggemacht werden.
Und noch ganz kurz auch der Hinweis, wir hatten ja eben das Wahlplakat für die Bürgermeisterwahl schon gesehen. Hm. Das heißt, die wurde auch schon, also da wurde in den Details sehr schön gearbeitet.
Ja. Jetzt haben wir Strickland. Ja, genau, so das ist halt so ein Satz, den wir ja noch hören, aber das ist ja auch so, ich meine, natürlich sind Martys Eltern offenkundig nicht die Art von Eltern, die irgendwelche Vorschriften machen, beziehungsweise die da wirklich drauf achten, auf ihre Kinder, aber ne, das ist halt sowas, was zumindest einmal angesprochen wird im Film, aber wie gesagt, das wäre halt so interessant, mal sich zu überlegen, wie ist das eigentlich zustande gekommen, oder hat Marty einfach nur Bock, sich mit würden Typen zu treffen?
Mhm.
Geschichte wird sich ändern. So, das ist natürlich Huey Lewis.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich nicht genau einschätzen kann, und das macht Marty für mich interessant. Er ist ja weder irgendwie so der Superhero, sag ich mal, oder aber auch gleichzeitig nicht so der Superloser. Also, aber trotzdem schwankt das immer so hin und her. Und deswegen finde ich ihn so ziemlich spannend als Figur.
Also er ist natürlich der Held unserer Geschichte, aber ich glaube, so sein Ausgangspunkt ist schon eher Loser, weil er kommt aus einer... So. Huey Lewis hatte übrigens überhaupt keinen Bock auf diesen Cameo und musste richtig überredet werden. Auf jeden Fall, aber ich finde schon... Also natürlich ist er nicht der Vollloser, aber wenn du mal überlegst, so, er kommt aus einer doch sehr, sehr... der Vater ist...
Ja, der Vater Poster, ist ein
Posterboy
Loser.
Für einen Loser, die Mutter ist eine Alkoholikerin, ja. Die beiden älteren Geschwister, der eine arbeitet irgendwie bei McDonald's oder so und der, ich weiß gar nicht, was die Schwester macht. Und er ist offenkundig, ja, er ist kein Nerd, er ist kein Jock, ne, also kein Sportler. Und dieser Musiktraum, der wird wohl auch bald aufhören. Aber gut, immerhin hat er eine Freundin. Ne? Aber
Schöne 80er-Leggings im Hintergrund, hat man eben gesehen. Genau. Da sehen wir auch ein paar Kinos mit Erwachsenenfilmen, sieht man da, Adult. Ja.
Aber war das nicht, ich glaube, das waren aber Books, ne? Das war, glaube ich, ein Pornoladen.
Ach so.
Jetzt haben wir hier natürlich schon den, Books, Magazines, war da. Jetzt hatten wir da auch gerade im Hintergrund schon die Sammlung für den Uhrenturm von der Rathausuhr. Das wird ja dann später auch nochmal wichtig.
Genau, und da ist ja noch unbeschädigt der Turm. Genau.
Schlimm auch, wie das Rathaus da auch wirklich, oder das Gerichtsgebäude, das wird ja immer genannt, aber ich glaube, das wird ja vermutlich das Rathaus sein, wie das auch wirklich so richtig abgeranzt aussieht, ne?
Da steht aber Department of Social Services dran. Also es wurde quasi dann schon was anderes benutzt.
Ja, gut. Also, ja. Alles ist Rathaus. Ja, gut, die Frage ist jetzt ja auch, was das für eine Gemeinde ist. Ne?
Und das ist zum Beispiel auch cool, dass dieses Flugblatt so wichtig ist.
Ja.
Ja. Ne? Und das ist diese Stärke des Drehbuchs. Das müsste man eigentlich heute auch erklären. Ich schreibe dir meine Nummer auf oder ihre Nummer. Also das versteht man ja heute eigentlich auch nicht mehr.
Ne? Da haben wir jetzt das Kino im Hintergrund.
Da sehen wir übrigens Orgy American Style, was da gerade läuft.
Ja. Stimmt. Ja, da ist das Porno-Kino, guck. Also zwei.
Was nachher nochmal auftaucht, genau.
Das sagt natürlich auch viel über diesen Ort auf, wenn du ein Porno-Kino und ein Porno-Heftladen oder ein Sexshop quasi so am Hauptplatz hast.
Stimmt. Ja, und Hill Valley ist ja ein Oxymoron, ne? Der Ort heißt ja Hill Valley. Und
Also
Berg und Tal zusammen sozusagen.
Genau. Oder Hügeltal, so nach dem Motto.
Sehen wir jetzt kriegt man eigentlich so den Eindruck, ne, dass es eine Loser-Familie ist, sag ich mal.
Ja. Wir sehen die Enttäuschung bei Marty. Ja. Und der Auftritt unseres Antagonisten. Das ist natürlich auch unfassbar dreist, du leist mir deinen Wagen, ohne mich darauf hinzuweisen, dass er einen toten Winkel hat.
Ja, und das ist halt auch interessant, dass wir jetzt erst, dass wir jetzt noch nicht wissen, dass die sich ja schon ewig kennen, ne? Und die Beziehung eigentlich schon ewig genauso
vor allen
ist.
Vor allen Dingen gleich die Unterhaltung da mit dem Bericht, den er noch abtippen muss, dass das im Prinzip dieselbe Unterhaltung ist, die sie schon seit 30 Jahren führen, nur halt mit unterschiedlichen Themen.
Ja, es ist die gleiche Begründung, ne, wie vor 30 Jahren.
Ja, nur dass er nicht gefeuert wird. Auch schön, wie Biff sich quasi wie zu Hause fühlt.
Und auch den macht er ja schon immer. Ja.
Aber er fällt ja auch immer wieder drauf rein, ne? Ja. Man muss auch mal sagen, diese Alters-Make-ups sehen jetzt nicht so schlecht aus. Also das geht natürlich besser, aber ich sag mal so, sie sehen jetzt nicht unbedingt unfassbar schlecht aus. Also gerade bei ihm finde ich es mit am besten.
Bei George?
Nee, bei Biff.
Biff, ja.
Na, Da geht's auch noch. Wobei ich finde, da sieht das Gesicht einen Ticken zu jung aus, wenn man es weiß. Mhm. Und bei Lorraine finde ich es einen Ticken übertrieben, aber ja. Das ist auch eine grauenhafte Einrichtung, die die haben. Mhm. Auch schön, dass man sieht, wie da die Rechenmaschine steht, weil er offenkundig ja während des Abendessens noch den Bericht fertig machen muss.
Und vor allem, Marty trinkt eine Diet Pepsi, ne? Genau. Das ist ja auch wieder wichtig.
Ganz wichtig auch die Serie, die da im Fernseher läuft, die kommt dann nachher nochmal vor. Also ist genau die gleiche Folge, die dann nachher nochmal geguckt wird. Ja.
Knastvogel Joey, Knastbruder Joey. Ja. Mhm. Auch schön, wie sie das sagt, wir machen alle mal Fehler im Leben, Kinder, und währenddessen guckt sie ihren Mann an. Aber auch schön subtil gespielt von ihr. Mhm.
Es gibt ja auch zwei Details, die ja nachher wichtig werden. Und zwar, seine Schwester trägt ja eine Brille.
Ja.
Das wird nachher anders in der Parallelwelt. Und sein Vater trinkt Miller Lite, was nachher auch dann Miller High Life wird in der alternativen Version.
Das ist.
Oder Bud Light.
Bud Light, ja.
Bud Light, genau. Ja.
Das war bestimmt Schicksal.
Aber das ist auch schön, dieser Satz, ne?
Ja,
wenn die Geschichte nicht so gewesen wäre, wäre keiner von euch auf der Welt. Und das ist ja dann das Problem, vor dem wir gleich stehen.
Ja, genau. Auch schön, wie sie ihn jetzt fragt, ne, was er da gemacht hat. Und er sich nicht traut, das zu sagen, weil wir ja später wissen, dass er sie einfach nur, dass er da eigentlich nur Spannern war. Mhm. Ja, auch eine interessante Kleidungswahl, dass Marty Hosenträger trägt, ne? Das Gewitter wird jetzt auch schon wieder erwähnt.
Mhm. Ja. Und natürlich der Ball.
Klang auch wie ein bisschen wie so eine Drohung. Ne? In dem Moment ist mir klar geworden, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringe.
Ja, und dann fängt er an, sich da über diese 30 Jahre alte Gag zu beömmeln. Mhm.
Genau, hat er genau zugehört, ne? Nämlich überhaupt nicht. Ja, ja, ja.
Ich glaube, das ist auch nicht gut, so einzuschlafen.
Nee.
Aber es scheint ja ein generelles Problem bei Marty zu sein, das haben wir ja am Ende des Films.
Es könnte ja auch so eine Art Minijob sein oder so.
Dass Ach so.
Er manchmal dem Doktor etwas assistiert und.
Theoretisch ja, aber ich weiß nicht, ob der Doc Geld hat, um ihn zu bezahlen.
Ach so.
Aber es würde natürlich wiederum zu Marty als Loser passen, dass er den Job trotzdem macht, obwohl er nicht bezahlt wird. So, jetzt haben wir natürlich das ikonische Outfit.
Ja, wir sehen auch jetzt gerade die Twin Pines Mall, die sich nachher ja verändert, nicht mehr so heißt.
Ja.
Genau. Ja, ich glaube, der Doc hatte ursprünglich schon viel Geld, weil ja auch diese.
Ja, ja, aber das hat er ja alles, das hat er ja alles für den Fluxkompensator letzten Endes rausgehauen. Also für die Entwicklung.
Ja. So, jetzt sehen wir, wie sich die Klappe langsam öffnet.
Ja, wir hören schon die Musik im Hintergrund. Oh, die Einstein, der den Kopf schräg hält.
Und auf der Nummer steht jetzt Out of Time,
also
außerhalb der Zeit.
Ja.
Kann man sich ja in den USA aussuchen, was man da sich auswählt.
So, und da haben wir den DeLorean, der natürlich eine super Designwahl war für die Zeitmaschine. Und natürlich sehen wir jetzt erstmal den Doc, der schon gleich beim ersten Auftritt verwirrt ist.
Ja.
Tatsächlich gab es dann so quasi so eine Art Add-ons, die man dann an seine DeLoreans dran schrauben konnte, damit die eben aussehen wie die Zeitmaschine.
Ich glaube, es gibt auch immer wieder so Fans und Bastler, die sich so Gadgets in ihre Autos reinbauen.
Ja, aber wie gesagt, das hat irgendjemand dann richtig auf den Markt gebracht.
Ah ja, okay. Ja.
Ne, diese wahrscheinlich da, diese
Lampen und so, ne?
Diese Art Heckspoiler oder was das da sein soll, wo dann da.
So, es wird jetzt gerade erklärt, dass ein Experiment mit Einstein durchgeführt werden wird.
Auch natürlich schön geschrieben, ne? Dass wir das Ganze aufnehmen und für die Nachwelt aufnehmen, dass wir diese ganze Exposition haben, die aber eben innerhalb der Handlung logisch ist.
Ja.
Ich muss allerdings immer ein bisschen sagen, ich kriege ein bisschen die Krise, wie unkonzentriert Marty diese Kamera führt.
Ja gut, man muss natürlich sagen, er weiß natürlich noch nicht, was für einen historischen Moment er jetzt auf Film aufnehmen wird, ne?
Ja, genau, ja. Ja, der Doc ist auch sehr geheimnisvoll, ne? Er hat ihm ja noch nicht so richtig was erklärt. Nee.
Stimmt, er wollte die Fragen eher beantworten, aber eben erst nach dem Experiment. Mhm. So, und warum stellen die sich jetzt genau direkt vor die Maschine? Das verstehe ich auch nicht so richtig.
Ja, weil das, um den Effekt zu haben, natürlich, wenn sie in der Zeit verschwindet, weil sie auf einen zurennt.
Wahrscheinlich wegen der Aufnahme auch, ne? Der Videoaufnahme.
Weil das macht natürlich den stärksten Effekt, wenn das Auto plötzlich direkt vor der Kamera verschwindet. Und es zeigt natürlich auch sein Selbstbewusstsein, ne? Weil er absolut davon ausgeht, dass das jetzt funktionieren wird.
Vielleicht ist es ja auch eine Anspielung auf einer von den ersten Filmen, wo doch auch ein Zug aufgenommen wurde, der in so einen Bahnhof einfährt und da das Publikum im Kino dann rein draufgelaufen ist.
Ja. Ja, sehr gut. Waren das die Lumière-Brüder?
Kann sein. Ja, ich glaube, ja.
Schön auch wieder in der Festhalt noch. Das ist eine tolle
Beobachtung. Ja. Also ich muss sagen, von den Effekten.
Also bis auf das jetzt einmal, ne?
Ja.
Das mit dem Feuer ist natürlich nicht ganz so gut, aber das sieht alles noch super aus. Das ist ja auch noch ein Grund, warum der Film gut wirkt. So das Nummernschild.
Mhm. Also was man hier ganz gut sieht, ist, dass Christopher Lloyd viel größer ist als Marty McFly, wenn man darauf mal achtet. Denn Marty, also der Michael J. Fox ist eher so 1,60 und Christopher Lloyd, der ja den Doc Brown spielt, 1,80. Und deswegen, aus dem Grund steht der Doc immer so ein bisschen vorgebückt. Und eigentlich stehen, jetzt sieht man es ganz gut gerade in der Szene, dass er viel größer ist. Aber ansonsten versuchen die meisten, wenn sie zusammenstehen, dass sie ein bisschen versetzt stehen, dass es halt nicht so einen riesengroßen Unterschied gibt. Das sieht man hier ganz gut, dass man da versucht, das...
Es ist natürlich auch sehr schöne Dynamik jetzt zwischen den beiden. Der Doc höchster Euphorie, während Marty schon fast erschöpft ist von dem, was er gesehen hat. Aus einem DeLorean. Übrigens...
Man muss ja sagen, alles in einer Einstellung, ne?
Bob Gale und Robert Zemeckis haben auch einen Brief von John DeLorean bekommen, wo er ihnen dafür gedankt hat, dass sie sein Fahrzeug dort verewigt haben. Und es ist ja auch nicht falsch. Also ich glaube, keiner auf der Welt, außer so ein paar Autofreaks, würde wissen, was ein DeLorean ist. Das war ja auch, glaube ich, ein ziemlicher Flop, wenn ich das mal richtig gelesen habe.
Ja, wir können da vielleicht ein paar Sachen noch zu sagen. Und zwar John DeLorean, also der Typ, war ja ein ehemaliger Manager von der General Motors Firma, der eben seine eigene Firma gegründet hat. Und es war, wie du gerade sagst, ein ziemlicher Flop. Und zwar wurde die auch nur 2 Jahre lang produziert, 81 bis 82. Also als der Film gedreht wurde, 85, war der schon gar nicht mehr in Produktion, weil es einfach keine Nachfrage gab. Weil es einfach ein sehr unzuverlässiges Auto war. Also der hatte irgendwie, der Motor überhitzte sich und die Türen gingen nicht auf und es gab unglaublich viele Probleme damit. Und er wurde überraschenderweise in Nordirland produziert, weil die britische Regierung da Subventionen gezahlt hatte. Und im Prinzip hätten die Nachwelt eigentlich vergessen, wenn er halt nicht in dem Film aufgetaucht wäre. Leider hätte der Film vielleicht ein paar Jahre früher kommen müssen, um die Firma zu retten. Aber
ja.
Aber da kann man aber wenigstens keinen Vorwurf der Promotion oder Schleichwerbung direkt
Product
machen.
Product Placement, ja gut, das hat ja Product Pepsi. Placement,
ja. Ja, gut, genau.
Ja, ja. Ja. Also das Witzige an John DeLorean ist eben, dass seine Firma, er wollte um seine Firma halt retten und hat sich dann in den Kokainhandel begeben.
Oh nein.
Und damit hat irgendwie versucht, Geld zu machen, um die Firma zu retten, wurde aber dann leider von der amerikanischen Drogenbehörde geschnappt. Also es ist schon sehr witzig, was ihm da widerfahren ist. Also,
die Geburt Christi.
Interessante Geschichte. Das stimmt, vor allem auch schön, dass die Geburt Christi genau bei 0000 ist, ne?
Ja.
Auch sehr witzig gemacht.
Wobei ich habe gerade mir gedacht, es gibt keine Anzeige mit einem Minus, ne? Das heißt also, man kann nicht quasi zurück in die Zeit reisen, außer halt bis 000, außer da muss er noch was dazu erfinden.
Mhm.
Also das Alters-Make-up bei ihm sieht natürlich auch gut aus, das muss man sagen. Also da sieht es ja am natürlichsten aus, weil wir da natürlich auch das größte Suspension of Disbelief haben, weil natürlich die Figur auch alt, weil wir so eine Figur auch alt annehmen.
Genau, und aus dem Grund dachte ich auch, dass Christopher Lloyd sicherlich schon verstorben wäre, aber der war ja beim Film 37 und lebt auch heute noch.
Ja, ja.
Also zumindest 2023 Februar noch. Also, ja.
Mhm. Ja. Ja, ja, also ich vermute mal, weil diese Figur halt so alt, deswegen, weil da nehmen wir das halt am automatischsten an. Und das ziehen sie dann ja durch, wenn er im zweiten Teil sich das Make-up runterreißt. Willst du wohl weiterfilmen?
Mhm.
Die 1,21 Gigawatt.
Mhm.
Auch schön, wie er jetzt sagt, nein, nicht vor der Kamera. Ist natürlich auch so interessant, wie das so ganz nebenher mal erwähnt wird, dass Doc da diese libyschen Terroristen übers Ohr gehauen hat. Also spielt natürlich gleich wieder eine Rolle, aber finde ich trotzdem ganz interessant. Aber wichtig auch, dass sie das erklären, dass sie dass man nicht auf die Idee kommt, dass er wirklich da denen eine Bombe gebaut hat.
Ja, es ist wohl so, dass wenn er heute im Fernsehen läuft, dass dann manche Sender den Teil, wo die Libyer erwähnt werden, dann eben auch überdecken. Weil das wohl auch heutzutage eher dann nicht mehr gemacht wird. Entweder erfindet man dann Land oder man sagt einfach gar nicht, wo die herkommen. Also ist auch ein sehr interessantes Element, das heute gar nicht mehr so...
Hat beinahe sein Gepäck vergessen. Das ist natürlich auch super, dass das da schon erwähnt wird, was ja dann der wichtige Plotpunkt ist für Teil 2. Mit den, wer die nächsten 25 Jahre die Baseballschule gewinnt. Auch eine schöne musikalische Untermalung jetzt gerade.
Mhm.
Und auch schön, dass das jetzt erwähnt wird, ne?
Mit dem Vergessen
mit dem
des Plutoniums.
Ja, und wir auch sehen, dass das eben nicht noch einpackt. Dass wir auch wissen, dass Martin nicht so ohne weiteres zurückkommen wird.
Mhm. Also, da würde ich sagen, an der Stelle, also die libyschen Terroristen hier sind schon sehr, also es wirkt nicht so bedrohlich, sag ich mal.
Ja, die sind vor allen Dingen auch eine Karikatur.
Ja.
Also die sind reines Klischee. Aber generell finde ich, diese ganze Sequenz ist natürlich tonal ein bisschen komisch, wenn wir sehen, wie der Doc erschossen wird. Ich meine, wir wissen zwar am Ende und beim Wiederschauen, dass er nicht stirbt, aber das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Situation gerade.
Mhm.
Wir müssen übersehen, dass eine Figur, von der wir ja vom Vorspann her glauben zu wissen, dass das eine der Hauptfiguren ist, mal eben nach, was haben wir jetzt? nach einer halben Stunde, der Film ist schon eine halbe, überlegt mal, wir haben, das dauert ja jetzt noch ein paar Minuten, das dauert jetzt über eine halbe Stunde, bis Marty überhaupt zurückreist. Ne, wie viel Zeit sich der Film dafür auch nimmt.
Ja.
Und das meine ich, ne, das sind ja eher eine Karikatur. Also erstmal vom Aussehen mit den Kalaschnikows oder was die da haben. Das sind Kalaschnikows, ne?
Und vor allem auch, dass sie hier mit so einem VW-Bus unterwegs
sind. Genau, und dann der eine ja auch da Probleme beim Schalten hat. Und das ist auch sehr schön, dass Marty ja jetzt die Zeitleiste aus Versehen beim Schalten berührt und deswegen einschaltet und ja gar nicht zurückreisen will.
Mhm. Ja, und er will ja eigentlich, er kommt ja auch nur auf seine Geschwindigkeit, weil er abhauen will.
Ja, das sowieso, klar. So. Schön natürlich, dass der, dass das Tacho 2. Und auch schön, dass wir jetzt gerade kurz bevor es losging, noch einmal runterschalten mussten. Damit auch ja noch mal ein paar Sekunden rausgeholt werden. Und jetzt haben wir natürlich das ikonische Leitmotiv gerade gehabt. Und der Raketenwerfer.
Ich finde, es ist schon spannend.
Natürlich ist das spannend.
Zum Gucken.
Vor allen Dingen, weil er ja jetzt auch voll auf diese Fotokabine zugerast wäre, wenn er nicht durch die Zeit gereist wäre. Ja. So, was irgendwie so ein bisschen nach dem ersten Mal, wo wir es gesehen haben, überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist dieses mit dem Vereistsein, wenn der DeLorean wieder in die Zeit eintritt.
Ach so, jetzt ist er
jetzt war er ja nicht vereist, ne?
Ah.
Ja.
Das spielt, später ist er das ja auch eigentlich nie mehr.
Ja, das sieht man auch, als der Doc aus dem LKW rauskommt, da war er auch komplett weiß und hier jetzt eben gar nicht mehr, genau. Ja.
Vom Pluto?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr lustige Anekdote, weil nämlich Der Chef von Universal, Sid Sheinberg, mochte den Titel nicht, Back to the Future, weil er meinte, niemand würde einen Film sehen wollen mit dem Wort Future im Titel.
Mhm.
Und dann hat ein Robert Zemeckis ein Memo geschrieben, wo er meinte, dass der Titel zu Spaceman from Pluto umgeändert werden sollte und dass man dann noch Witze mit Marty als Alien reinpacken wollte und dass man auch den Satz "Ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan" durch "Ich bin ein Spaceman von Pluto" ersetzen wollte.
Mhm.
Entschuldigung, das war nicht Bob Zemeckis, das war Sid Sheinberg, der dieses Memo geschrieben hat, so rum. Und also das wäre jetzt beinahe passiert. Und dann haben natürlich die Hosen voll gehabt, Zemeckis, weil, oh Gott, was machen wir jetzt? Der macht uns den Film kaputt und wir können ihm nicht widersprechen. Und dann hatten sie das Glück, dass Spielberg der Produzent ist oder war. Und dann hat er nämlich ein Memo zurückgeschrieben an Sheinberg, wo er ihm gedankt hat für diesen herrlichen Witz und dass wir alle herzlich darüber gelacht hätten. Und Sheinberg war dann doch zu stolz, um zuzugeben, dass er das ernst gemeint hat. Und deswegen heißt der Film Zurück in die Zukunft und nicht Spaceman from Pluto. Hm.
Und da sehen wir jetzt die Leon Estates, wo ja dann Marty 1985 wohnt, die da jetzt gerade, wo jetzt gerade die Straße gebaut wird. Ja.
Und wir sehen auch, wie weit außerhalb das ist vom Kern.
Ja. Und halt ein Werbeschild für diese Leon Estates. Ja, und das ist auch der Grund, warum eben dieses DeLorean ausgewählt wurde, weil das halt 1955 ausgesehen hätte wie ein Flugzeug, wie ein Raumschiff mit diesen Flügeltüren. Also aber 1985 auch schon so ein Auto, ja, von gestern war, so eine Art Retrofuturismus. Und halt ein bisschen albern, ja. Und deswegen sagt ja Marty auch am Anfang, ja, in einem DeLorean, also das ist dann zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr cool oder in, sondern eher was von gestern.
Ja.
Und jetzt genau merkt man auch, er versucht ja anzulassen. Es geht aber eben nicht an. Das ist auch eine Anspielung darauf, dass das Auto einfach bekannt war dafür, dass es extrem unzuverlässig und anfällig war.
Okay, witzig, ja. Ja,
alles jetzt. Immerhin ist er klug genug, diese ganzen eindeutig 1985er Sachen in dem Wagen zu lassen. Und ich glaube, das auch ist auch...
Auch so seine Rettungsweste, ne?
Ja gut, die ist ja jetzt kein reiner 1900... Also die fällt ja nicht auf als etwas, was es nicht gibt, sondern die Leute interpretieren es nur falsch. Mhm. Bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Farbgebung von seiner Kleidung bewusste Anspielung ist an James Dean.
Jetzt sieht man hier ein Plakat mit Ronald Reagan natürlich in dem Film, weil er auch Schauspieler, als Schauspieler auch bekannt war zu dem Zeitpunkt, bevor er Präsident wurde. Ja.
Da gibt es auch später auch noch so einen Gag.
Ja, ja. Einer meiner Lieblingsgags.
Ronald Reagan wird, genau, wird doch Präsident. Ja.
Haben wir wieder die Texaco-Tankstelle?
Das mit der Tankstelle, genau. Wo dann irgendwie vier Mann rauskommen und sich um das Auto kümmern, ist natürlich super.
Also,
ne?
Also witzigerweise war einer der Vorfahren von Christopher Lloyd, der ja den Doc spielt, einer der Gründer von Texaco.
Mhm. Ah.
Und wir hören jetzt Mr. Sandman. Und haben auch in dem Plattenladen eine Platte von den Cordettes gesehen, die nämlich dieses Lied aufgenommen haben.
Ich habe auch gerade zum ersten Mal diesen Typen wirklich wahrgenommen, der diese Springschuhe anhatte.
Ja, und jetzt merkt Marty, hier stimmt irgendwas nicht, weil die Uhr funktioniert und eben ein Glockenschlag zu hören war.
Jetzt merkt das. Nicht, weil alles anders aussieht, aber jetzt. Und hier sehen wir auch noch, Hill Valley scheint damals noch ein bisschen gehobenere Gesellschaft gewesen zu sein, mit Rotariern und Lions und wie sie alle heißen. Ja.
Also die ganze Szene am Anfang, wo er jetzt so quasi durch diese, durch die Innenstadt, durch diesen Platz wandelt, ist eine Anspielung auf den Film Unglaubliche Geschichte von 1959, wo er die Hauptfigur auch fragt, ob er dem schlechten Traum ist oder so. Das ist eine Anspielung darauf. Ja, das sagt er auch jetzt gerade, genau. Hm. Muss ein Traum sein.
Sucht er erstmal zu telefonieren.
Er rennt ja jetzt zu diesem öffentlichen Telefon. Mal so eine Frage an euch beide, so zwischendurch. Wie würde ein Film heute aussehen? Also könnte man diesen Film überhaupt noch so machen? Also ich meine, gerade mit diesem Kommunikation und Telefon
ich meine, er würde jetzt sein Smartphone rausholen und feststellen, er hat kein Netz.
Ach so, ja, gut.
Brown Emmett, Scientist.
Scientist.
Die Armbanduhr hat er vergessen.
Ja, die berühmte Casio-Taschenrechner-Armbanduhr.
Ah, ja.
Die ich auch mal hatte.
Ja, der Film lebt ja auch in sehr vielen Strecken pure 80er und dazu gehört ja auch dieses 50er-Retro dazu. Das war ja durchaus ein sehr gängiges Thema dann auch, genauso wie wir in den 2010er Jahren eben dieses 80er-Retro hatten. Oder Nostalgie ist es ja eigentlich viel mehr. Ne? Und es ist ja, Zurück in die Zukunft ist ja nicht der einzige von diesen 50er-Nostalgie-Geschichten, die da drauf einzahlen. Ne? Diese ganzen Stephen King-Meisterwerke, die da in der Zeit geschrieben wurden, die spielen ja auch fast alle in den 50ern. Schön natürlich die Vater und Sohn. Und ist natürlich auch schön, dass einer von Biffs Handlangern da oder Gangmitgliedern mit Billy Zane ja später auch nochmal eine durchaus veritable Karriere in den 90ern hingelegt hat.
Und auch schön, dass der eine von den Jungs da diese rot-grüne 3D-Brille noch trägt, weil das doch, glaube ich, in den Jahren auch so ein kurzer Hype war,
ne, mit den 3D-Filmen. Das war der erste 3D-Trend, ja. Und lustigerweise kam ja in den 80ern der zweite, also es ist
auch interessant, ne?
Finde ich auch sehr schön. Sobald es gegen einen anderen geht, fängt George auch an mitzulachen. Hm? Mhm. Sobald es auf Martin los sind, hat er auch angefangen zu lachen. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich Thomas Wilson den Highschool-Schüler abnehmen kann. So von der Statur her wirkt er mir ein bisschen zu breit.
Ja.
Aber gut, es kann natürlich auch so bewusst nach dem Motto, dass er vielleicht nicht ganz den Schulabschluss zur passenden Zeit geschafft hat, sein.
Und hier auch, wie die drei Figuren hier zusammentreffen, ne? Also wie Marty ihn quasi ermutigt, als Bürgermeister dann zu kandidieren. Ja. Ich finde, das ist sehr witzig gemacht.
Ja, es ist auch so, es ist auch subtil, es ist nicht mit dem Holzhammer drauf.
Ja, genau das meine ich. Also, ihr kennt das ja wahrscheinlich beide, dass ich immer wieder gerne von diesen Zufällen auch spreche. Mhm. Und das ist hier zum Beispiel nicht mein Eindruck. Sondern hier ist es einfach gut arrangiert.
Ja. Mhm. Es ist glaubwürdig, sagen wir so.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Spruch.
Ich glaube, die Stadt wird eher schlechter als vorher, aber naja.
Ja. So, George ist weggefahren.
Hey Dad, George, ey du auf dem Fahrrad. Also er hat so richtig gemerkt, ach nein, ich kann ihn jetzt nicht meinen Dad nennen.
Ja. Nee.
Ja, und da haben wir jetzt das berühmte Ereignis. Wie er sie einfach durchs Schlafzimmer beobachtet. Mhm. Vor allen Dingen, wie Marty das auch sofort schnallt, was passiert hier.
Mhm. Also er stellt sich sehr ungeschickt an.
Ja. Naja, wir wissen ja, dass er vors Auto fällt. Ja, und da denkt er natürlich nicht nach in dem Moment. Weil das ist natürlich jetzt ein großer Fehler gewesen.
Mhm.
Ja.
Fand ich auch schön, mir ist schon wieder einer von den Verrückten vors Auto gesprungen.
Ja, das suggeriert ja auch, dass George nicht der Erste oder der Einzige ist, der da das...
Also die scheint ja populär zu sein.
Der da durchs Fenster schaut. Und das ist natürlich auch eine Szene, die wir jetzt in allen drei Teilen wiedersehen. Wenn Marty vor irgendeiner Version von seiner Mutter oder einer anderen Vorfahren aufwacht und immer denkt, er wäre nichts passiert in Wirklichkeit.
Und ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen unheimlich, ne, diese Vorstellung. Also Marty sieht gerade seine Mutter und sie macht ihm dann so Avancen und ist ganz
interessant. Das war ja auch ein Riesenproblem für dieses Drehbuch. Das ist, ne, das ist ja, weil das ganz viele Leute offenkundig sehr, sehr unangenehm fanden. Und ich meine, ja, auf dem Papier ist das ja auch eine sehr ödipale Geschichte und das könnte man auch sehr unangenehm ausspielen, aber sie lassen es nicht zu, dass es so wird.
Nee, nein, ich finde es auch, ich finde es einfach auch witzig.
Ja.
Also, ne?
Ja, natürlich. Ja. Aber also ich kann also zumindest verstehen, dass es da schon Produzenten gab, die da gesagt haben, nee, lassen wir lieber die Finger von.
Also ich glaube, heute würde man es nicht mehr machen und in den 80ern warst du gerade an der Grenze, glaube ich. Also er heißt ja dann Calvin Klein, wegen seiner Unterhosen. Mhm. Und in der französischen Version heißt er Pierre Cardin. Und in der spanischen Levi Strauss, weil einfach damals Calvin Klein wohl noch nicht so bekannt war. Also, sehr interessant.
Auch schön, ja. Und auch schön natürlich, wenn er dann im dritten Teil das andere Pseudonym verwendet, mit Clint Eastwood.
Ja.
Auch hier schön mit dem Spiegel, ne? Wo Lorraine noch zu sehen ist, wie sie durch die Tür geht. Ist auch gut, einfach so irgendwie vor der Küstenwache.
Ja. Das ist natürlich auch ein schöner Gag.
Ja.
Dann ist er auch schon hinter Gitter.
Gewöhn dich schon mal an die Gitter. Mhm. Lorraine ist aber durchaus mit einem gewissen Abstand das älteste Kind, wenn man sich das mal so ansieht. Also ja. Eigentlich so, wenn man sich das so anschaut, fehlt eigentlich so eins dazwischen, ne? Weil da liegen ja.
Ach so, ja.
Also da liegen ja mindestens 5 Jahre zwischen ihr und dem Jungen mit der Waschbärmütze. Mhm. Und die anderen 3 Kinder, die liegen ja maximal so 5 Jahre dazwischen. Also, ne? Mhm.
Heute könnte es ja fast schon wieder stimmen, der Satz, ne? Kein Mensch auf der Welt hat 2 Fernseher.
Ja, aber nicht, weil man es sich nicht leisten kann.
Nee, genau, richtig.
Das ist jetzt genau die gleiche Folge, die wir ja auch 1985 gesehen haben.
Ja, und das ist ja vor allen Dingen auch ein Meme geworden, diese Szene. Das ist auch schön, dass sie nicht mal Wiederholungen kennen.
Mhm. Noch nicht. Mhm. Er kam ja gerade erst raus an dem Tag.
Sehr schön auch, wie Lorraine die ganze Zeit angafft und sich dann jetzt wegdreht.
Also man muss ja auch sagen, dass in der Anfangszeit des Fernsehens ja eigentlich Aufzeichnungen gar nicht wirklich möglich waren. Ne? Also da wurde viel mehr live gemacht, weil es einfach noch keine Magnetbandaufzeichnung gab.
Wer ist John F. Kennedy? Wobei ich glaube, theoretisch hätte man den schon kennen können. Der war damals schon Senator, glaube ich.
Aber die Straßen würden sich auch alle anders dann
sicherlich. Ja, klar. Aber ich meine, ich sag mal, wenn jetzt jemand sehr an Politik interessiert gewesen wäre, hätte man John F. Kennedy damals durchaus schon kennen können. Da war der, glaube ich, schon 7 Jahre lang Senator.
Sie ist halt schon sehr direkt, muss ich sagen, ne? Mit den Avancen.
Also. Sie geht schon ganz schön ran, ja. Also ich kann das schon, wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, dass da Leute beim Lesen des Skripts gesagt haben, oh nee, das ist mir zu heiß. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass sie es versucht haben, bei Disney unterzubringen.
Gut, die haben es auch überall
versucht. Ich
glaub, es gab ja irgendwie 44
Mal,
die den abgelehnt haben. Genau. Ja, und jetzt sieht man die Garage wieder.
Und jetzt?
Die da noch eine schöne Auffahrt und drumherum riesiges Gelände.
Auch schön beleuchtet der Garten, ne?
Ja, gepflegt. Schön beleuchtet. Ja, das ist halt deswegen wichtig, um halt zu zeigen, dass Doc damals richtig viel Geld hatte und dann das eben alles verkauft hat oder eben Versicherungsbetrug mit dem Brand und so, um eben halt seine ganzen Entwicklung von der Zeitmaschine zu finanzieren. Das war ja dann das Ziel von dem Doc. Und sein Lebenswerk. Mhm.
Er hat eben noch versucht, den Hund zu verstehen, ne?
Pam. Schön auch, dass er die Kopfwunde hat, von wo er die Uhr aufhängen wollte, wo er die Idee vom Fluxkompensator hatte. Mhm.
Das war super, der Gag.
Das ist natürlich auch ein Satz, den man... das ist natürlich auch schwierig, ihn da so direkt drauf anzusprechen. Sind der Einzige, der weiß, wie ihre Zeitmaschine... Auch schön, wie er sich jetzt an die Wunde fasst, ne? Weil er genau weiß, dass er eine Idee dazu hatte.
Schön, wie er das mit dieser Zange anfasst.
Ja, das Foto wird
auch einmal. Ja, vor allen Dingen, das ist mir beim letzten Mal schauen, das erste Mal aufgefallen, das Foto hat sich ja jetzt schon verändert. Ne? Er sagt das ja sogar, ne? Miese Retusche. Mhm. Der Schauspieler. Mit der Retusche bei deinem Vater, bei deinem Bruder haben sie die Haare abgeschnitten. Die haben sie nicht abgeschnitten, die sind nämlich schon verschwunden.
Mhm. Genau, jetzt geht es ja darum, dass Ronald Reagan damals nur als Schauspieler bekannt war und eben nachher Präsident wurde.
Ronald Reagan hat das übrigens sehr genossen, diese Szene. Und es gibt die, es gibt die Überlieferung, dass er den Film sich im Weißen Haus hat vorspielen lassen. Und der hat die Szene so sehr genossen, dass er den Projekt, den Mann am Projektor dann gebeten hat, anzuhalten und nochmal die Szene spielen zu lassen.
Und im folgenden Jahr, 1986, hat er dann bei seiner Jahresansprache dann auch am Ende gesagt, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Was ja auch der letzte oder einer der letzten Sätze in dem Film.
Ich glaube sogar, es ist der Schlusssatz. Ne?
Das Schöne ist, dass Doc so verrückt ist, dass er Marty halt auch glaubt.
Ja gut,
aber jeder würde ja sagen, Marty ist ein Spinner.
Ja, das tut er ja zuerst. Erst als Marty ihm dann erzählt, wie er die Idee zum Fluxkompensator hatte, die kein anderer wissen kann.
Ja.
Ne? Ja. Erst dann ist er ja überzeugt.
Mhm. Ich finde aber, dass Doc irgendwie 1955 auch nicht wirklich viel jünger aussieht als 1985.
Ja,
das ist
ja auch, glaube ich, ein Stück weit also, Gag, ne? Dass er so...
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr mal einen alten Film mit ihm gesehen habt, aber ich kenne Christopher Lloyd eigentlich auch. Das ist auch so ein Typ wie Steve Martin, den man auch nur als alten Mann, also so als so mindestens Ende 40 kennt.
Und jetzt sagt er auch noch, ich bin ein alter Mann, wo er eigentlich irgendwie auch genauso aussieht, aber naja.
Schön auch, wie er automatisch annimmt, dass es einen Atomkrieg gegeben haben muss.
Ja.
Gut, es war ja auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, also Hiroshima, Nagasaki, dann weiß ich nicht noch sehr erinnern.
Ja, und es war ja auch während des Koreakriegs, ne?
Kalten Krieg, ja.
Aber auch das, dass Marty das Filmmaterial mit hat, ne? Das ist, das passt auch wieder so schön da rein.
Ja. Und vor allen Dingen natürlich auch sehr praktisch, dass man das schon anschließen konnte da.
Mhm.
Da bin ich zwar jetzt überfragt, ob das, wie realistisch das ist. Und ob der Doc einfach nur einen neuesten Fernseher hat und es zufälligerweise dann passt da gerade. Das Foto von Edison haben wir ja ganz am Anfang auch schon gesehen. Ist ja auch so ein bisschen die Überlegung, wo ich gerade die Bilder sehe, ob er die Hunde so durchbenennt wie diese Bilder. Ne? Weil jetzt, der Hund, den er jetzt hat, ist ja Kopernikus. Der Hund im Jahr 85 ist Einstein. Ist die Frage, ob er dazwischen jeweils einen Hund hatte namens Edison und Franklin. Mhm.
Ja, und da kam jetzt wieder das Flugblatt vor, was er dann aus der Zukunft mitgebracht hat.
Mhm.
Genau.
Mhm. Und das ist auch wieder schön, wie sich das jetzt zusammenfügt, ne? Also, klasse.
Und doch, sie wissen es einmal. Auch schön wieder dieses Musikstück, was da, wenn immer irgendeine Hüllung kommt, ne?
Ja. Genau, aber da muss man auch sagen, es ist halt 9:45, man weiß aber nicht, in welcher Sekunde. Also es bleibt da so noch ein paar Fragen offen. Aber naja
gut, aber ich meine, es ist ja kein Sekunden, kein Ding von Sekundenbruchteilen, ne? Weil er hängt ja mit diesem Haken, jetzt haben wir natürlich den Filmtitel gerade gehabt. Mhm. Da fällt mir ein, wie ich den Film mal mit meiner Großmutter gesehen habe. Und sie meinte so, ja, aber der Titel, das macht ja gar keinen Sinn. Das muss doch heißen, zurück in die Vergangenheit.
Ja, oder halt Gegenwart, ne?
Nee, also. Zurück in die Vergangenheit, weil sie, ihr war jetzt nicht bewusst, dass es da, ne, verstehst du?
Ach so.
Das war ja noch, bevor sie den Film gesehen hat.
Ah, okay.
So, jetzt wird das Ganze, was vorher angeteased wurde,
Genau, da dachte ich dann jahrelang immer, dass sich dann Sachen verändern in der Zukunft, je nachdem, was man in der Gegenwart dann
ja,
tut.
Ja gut, je nachdem, welche Theorie du nimmst, wäre das ja auch so, ne?
Es gibt auch diese Regeln fürs Zeitreisen, ne? Wo man auch irgendwie nichts verändern darf.
Nicht nach Mitternacht füttern und so.
Auch hier der Gag, wie der Doc über dieses Fahrrad steigt, ist ganz klasse.
Ja.
Vor allem ist auch überhaupt nicht unheimlich, dass der alte Typ da sich in der Schule aufhält und kein Lehrer oder Vater ist. Auch schön. Ja, und der, man muss ja sagen, dafür, dass er 30 Jahre älter ist am Anfang des Films, da hat er sich auch noch gut gehalten, die letzten 30 Jahre.
Ja.
Bin mir nicht mal sicher, ob die ihm überhaupt das Make-up gegeben haben.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Und vielleicht deshalb der Gag auch von Marty. Vielleicht haben sie es einfach so gelassen. Also wo Marty hier gerade seinen Vater wieder trifft, würde ich dich, Markus, einmal fragen.
Das ist ja schön in der Mitte des
eigentlich mit, ja, eben, genau, was wir so zu Preise und Auszeichnungen sagen.
Einiges. Grammys 1986, Nominierung als bestes Soundtrack-Album. Da hat dann der Soundtrack von Beverly Hills Cop gewonnen. Bei den Filmfestspielen von Venedig 1985 gab es den Young Venice Award. Dann gab es 1986 auch den David Donatello für als bester ausländischer Produzent an Spielberg und bestes fremdsprachiges Drehbuch. 1987 auch den Preis der Japanischen Akademie für den besten fremdsprachigen Film. Bei den Saturn Awards 86 gab es bester Hauptdarsteller für Michael J. Fox, bester Science-Fiction-Film, beste Spezialeffekte und eine Nominierung als beste Kostüme, da hat der Tag des Falken gewonnen. Beste Regie, da hat Ron Howard für Cocoon gewonnen. Beste Musik, da hat das Geheimnis des verborgenen Tempels gewonnen. Bester Nebendarsteller, da waren sowohl Christopher Lloyd als auch Crispin Glover nominiert. Da hat Roddy McDowall für Fright Night gewonnen. Und beste Nebendarstellerin, da war Lia Thompson nominiert. Da hat Anne Ramsey für die Goonies gewonnen. Und allein da merkt man ja schon, dass das auch gar nicht so ein schlechtes Filmjahr war. Beim BAFTA 86 gab es eine Nominierung als bester Film. Da hat Purple Rose of Cairo gewonnen. Bester Schnitt, da hat Amadeus gewonnen. Beste Produktionsdesign, da hat Brasil gewonnen. Bestes Drehbuch, da hat auch Purple Rose of Cairo gewonnen und beste visuelle Effekte hat auch Brasil gewonnen. Dann gab es die Golden Globes, Nominierung als bester Film, Komödie oder Musical, da hat die Ehre der Prizis gewonnen. Bester Song, da war Power of Love nominiert, da hat Say You, Say Me für White Nights gewonnen. Bester Hauptdarsteller, Komödie oder Musical, Michael J. Fox, da hat Jack Nicholson für Ehre der Prizis gewonnen. Und bestes Drehbuch, da hat dann Purple Rose of Cairo gewonnen. Und bei den Oscars 1986 gab es den besten Tonschnitt und Nominierung als bester Song. Das war Power of Love nominiert, hat wieder Say You, Say Me gewonnen. Bester Ton, da hat Jenseits von Afrika gewonnen. Und bestes Drehbuch, da hat Der einzige Zeuge gewonnen. Und es gab in Deutschland die goldene Leinwand für insgesamt 5 Millionen Kinobesucher. Und bei der Wiederaufführung, von der ich gesprochen habe, da gab es an dem einen Tag oder an dem einen Abend insgesamt auch bundesweit fast 82.000 Zuschauer.
Ja, auch nochmal ordentlich.
Das war, glaube ich, auch ein Werktag.
Oh. Ja, und Adrian, vielleicht noch ergänzen, du hast vorhin auch irgendwie erzählt und mal geschaut, wie der Film bei IMDb gerankt ist.
Genau, auf Platz 30 jetzt aktuell immer noch.
Ah, Wahnsinn. Ja. Also das muss man ja sagen, IMDb ist ja auch eine sehr kritische Plattform, deswegen ist das eine echt gute Platzierung.
Ja, ja, weil da tendenziell ja auch, sag ich mal, Filme, die recht neu sind, immer sehr hoch starten und dann so langsam fallen. Und da ist halt so, dass auch unser alter Film noch, der hat wirklich sich Jahrzehnte gehalten hat und auch jetzt noch sehr hoch ist eigentlich für sein Alter. Ja, ich glaube sicherlich auch jetzt für Marty sehr schwer da anzugucken, dass dann halt Biff seine Mutter da angrabbelt.
Ja, wir sehen ja auch, dass er sich nicht zurückhalten kann.
Genau.
Ist natürlich auch interessant, dass er da einfach so in der Schule rumlaufen kann und kein Mensch kennt ihn. Und er ist ja auch nicht an der Schule eingeschrieben.
Gut, die gehen davon, dass es halt neu ist. Ne? Das wird
ja, aber...
Das ist sehr nett von ihm.
Er ist ja im Prinzip auch...
Klar, natürlich passt es, aber trotzdem läuft er da ja rum und ich meine, Strickland lässt sich jetzt ablenken durch den Papierflieger, aber eigentlich wäre jetzt dann die erste Frage, wer bist du überhaupt? Und dann...
Ja. Ne?
Also gut, dass der Papierflieger kam.
Richtig, und das, auch, dass da fast eine Prügelei ausgebrochen wäre, das interessiert ihn auch nicht. Ne?
Ja, doch, das interessiert ihn schon, aber er hat es ja behindert, bevor es passiert.
Ja. Ich fand das ganz schön, dass in der Schule über auch diese Poster hingen für diesen Ball.
Na, auch schön, niemandem auf diesem Planeten würde es gelingen, mich umzustimmen.
Ist das vielleicht die kitschigste Stelle jetzt im Film?
Kitschig?
Oder wie nennt man das? Also
meinst du eher fremdschämig oder albern?
Nee, irgendwie albern. Ja, genau. Vielleicht
Van Halen?
Ist das richtige Wort.
So, Edward Van Halen, genau. Da kann man auch was dazu sagen. Und zwar wollte die Band damals nicht dran teilnehmen. Aber der Edward von
Halen. Ja, deswegen steht das da drauf.
Ne? Gründer hat dann, genau, also nicht Van Halen, sondern Edward von Halen mit seinem Namen.
Also für diejenigen, die das nicht so genau wissen, die Band heißt Van Halen und Eddie Van Halen ist halt der Bandleader. Ja. Auch schön, dass die Szene nicht mal ausgespielt werden muss. Und da haben wir ja auch schon die Roller gesehen, die Marty ja dann später noch zum Skateboard umfunktionieren wird. Mhm.
Habt ihr gesehen, dass die Cola ganz schön geschäumt hat?
Ja.
Die ist wahrscheinlich direkt nach dem Cut übergelaufen.
Ja. Das sehen wir ja.
Und jetzt aber erstaunlicherweise...
Ja, jetzt ist alles in Ordnung, ja.
Genau.
Ist das überhaupt die gleiche Flasche? Also das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Etikett sieht ein bisschen anders aus. Oder ist das die Rückseite gewesen gerade?
Ja. Das ist ja ein Wunder, dass es mich gibt.
Ja gut, er musste ja eigentlich nichts mehr tun. Sie war ja dann in ihn verknallt. Einfach auch schön, dass er so ein Loser ist, dass er nicht mal das Hemd richtig reinstecken kann in die Hose. Mhm.
Jetzt steckt er noch schnell das Hemd.
Na, immerhin.
Rein. Mhm.
Bring mir eine Milch. Ja, immerhin fängt das so.
Ja.
Tolle Bedienung, muss ich sagen, ne? Schnell.
Ja, ich auch fast nicht los in dem Laden, ne?
Völlig unauffällig, die Notizen.
Na. Und es wird tatsächlich funktionieren, interessanterweise, ne, wenn jetzt Biff nicht reingekommen wäre.
Mhm.
Auch schön, dass das kommt ja später auch nochmal wieder. Und auch in den nächsten Teilen kommt das ja wieder.
Ja, und vor allem auch Biff hat ihn ja auch in der Zukunft Milchgesicht genannt, ne? Mhm. Das ist schon schön.
Tja, und jetzt hat es leider nicht funktioniert.
Das Witzige ist eben, er findet quasi dann seit 55 ja. das Skateboard.
Ja, ja, einfach mal nebenbei die Geschichte der Erfindung des Skateboards genau. ne, erzählt. Ja. Schön hier die Funkenflug, ne?
Cattle Queen of Montana läuft immer noch.
Hm. Wir können vielleicht gerade nur erzählen, und zwar, es wäre ja fast nicht Michael J. Fox
sondern
geworden
für Eric Stoltz.
Marty McFly. Genau.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil die Rolle natürlich so perfekt auf ihn passt auch.
Mhm. Ja. Und zwar war nämlich Michael J. Fox in einer Fernsehserie ja. engagiert. Familienbande, genau. Und konnte deswegen diesen Film eigentlich nur nachts drehen.
Nachts und an den Wochenenden.
Also nach 6 Uhr, also zwischen.
Also der hat ja genau, der hat quasi ja. durchgearbeitet. Das muss man sich mal reinziehen, was das für ein Pensum
ja.
war.
Ja, ja, ja. Mhm. Gut, er war damals
ja, 23, trotzdem.
Aber dann, trotzdem. Ja, und genau, das, ja, und deswegen wollten die Produzenten das eigentlich gar nicht machen, weil das halt schwierig war, auch für die anderen. Und
wahrscheinlich auch nicht billiger
Schauspieler
und Dreharbeiten.
Und auch nicht billiger. Genau, und deswegen haben sie auch erst 2 Monate lang mit Eric Stoltz gedreht. Und die Aufnahmen gibt es heutzutage auch. Und man kann auf YouTube, es gibt ein Video, das ist quasi die Szenen mit Michael J. Fox, mit denen mit Eric Stoltz vergleicht, was also sehr...
Ach so, von den Szenen, die es schon gab, oder?
Genau.
Ach, ja, das ist ja interessant. Dann
2 Monate lang gedreht, aber es ja. klappte einfach nicht irgendwie. Also von der Chemie, das stimmte einfach irgendwie nicht. Also Eric Stoltz ist eher ein sehr ernsthafter Schauspieler, also... Das konnte Michael J. Fox dann doch viel besser.
Und wo wir gerade dabei waren mit Eric Stoltz, diese Szene, die wir gerade hatten in der Cafeteria, das war eine Szene, die sie auch schon mit Eric Stoltz gedreht hatten. Und als er da Thomas F. Wilson einen reingehauen hat, dann hat er sich dabei fast das Schlüsselbein gebrochen.
Er wirkt ein bisschen geniert irgendwie.
Ja, weil er ja genau das, das macht, was er ja später predigt, was man auf keinen Fall machen darf, nämlich zu viel über seine Zukunft herauszufinden.
Mhm. Mhm. Was er aber ja trotzdem immer tut, aber naja. Ja, das finde ich jetzt wirklich toll.
Auch schön, dass er noch so sich entschuldigt, ja. dass er keine Zeit hat, das maßstabgetreu aufzubauen.
Mhm. Ja, aber ich finde, es ist auch, was du gerade eben meintest, dass man es heute nicht mehr so machen würde, dass man sich so viel Zeit nimmt für das Erklären der Handlung. Und zwar, da ist es, glaube ich, so, dass seit 85 es einfach nicht viele Filme gab, wo so wirklich Zeitreisen besprochen würden. Und deswegen musste man das dem Zuschauer ganz genau erklären, was dann später passiert, weil es nachher auch recht schnell
der
passiert.
Der Witz ist ja, dass ich wage zu behaupten, heute würde man mehr erklären, wie die Zeitreise funktioniert, anstatt diesen Plan. Weil wie die Zeitreise, ja, also man würde halt erklären, wie der Fluxkompensator funktioniert. Und das finde ich ja auch eine der schönen Sachen an diesem Film, dass man in dem Bewusstsein, es sowieso nicht zu können und nur Quatsch zu machen, lieber ganz darauf verzichtet und uns sagt und uns zeigt, ja, es funktioniert, fertig. Denkt dir selber was aus.
Ja, es ist ja heutzutage auch noch so ein ganz beliebter Programmierer- oder Softwareentwickler-Witz, wenn man das nicht erklären möchte, ja, das ist halt der Fluxkonsendator, der da funktioniert, oder? Das habe ich schon öfter gehört, wenn man es nicht erklären möchte.
Jetzt kommt gleich das sehr ermutigende, die sehr ermutigende Darstellung.
Ich frage mich halt, was hat er jetzt erwartet? Also von diesem Experiment.
Vermutlich nicht, dass der Wagen in Flammen aufgeht. Schön dann auch den alten Feuerlöscher, ne, noch ohne Schaum.
Ja. Aber immerhin hat er einen.
Na gut, ist wohl auch besser, ne?
Ja.
Auch schön.
Ja, kam ich jetzt.
Ja, ja, vor allen Dingen auch schön, dass die Antwort auf die Frage letzten Endes ist, dass sie vor der Tür steht, ne?
Schön, wie beide sich so versprechen, ne? Für die hat er so ein bisschen, also Doc hat so ein bisschen Otto-Vibes, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Also das Witzige ist halt, in jeder Szene, wo Lorraine vorkommt, 1945, ist sie einfach mega scharf auf ihn. Das ist also wirklich sehr witzig zu sehen.
Deswegen, ne, auch wieder, also wenn du das jetzt, du musst ja überlegen, die haben das ja dann nur auf dem Papier gelesen. Und sie spielen es ja auch gut und es ist ja auch entsprechend inszeniert, aber das kannst du natürlich auch sehr, sehr unangenehm werden lassen. Und das, also ich sag mal, das kippt jetzt ja, das ist ja kurz davor, wirklich ins sehr Unangenehme zu kippen.
Ja, es stört sie auch nicht, dass Doc dahinter hinter ihm steht. Ne? Also.
Schön auch, wie er diesen Sesak hat, um diese Cover-Story aufrechtzuerhalten mit der Küstenwache.
Das ist mir nie aufgefallen.
Also ich weiß nicht, ob er das, aber denke mal, ja.
Ich denke schon,
ja. Ja, aber es ist eine gute Erklärung, ja. Also, ich meine, das ist schon sehr witzig gemacht, auch so dieses, ne?
Ist natürlich aber auch aus Martys Sicht ist das natürlich auch so der unangenehmste Plan, mit dem man aufkommen kann, aber...
Ja. Ja. Aber man merkt ja auch, dadurch, dass das so überdreht ist, finde ich, kriegt das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr Distanz.
Ja, natürlich, also, aber wenn du das
Ding aber du jetzt hast recht,
nur, wenn du nur das Drehbuch liest, dann hast du die ja nicht immer so.
Ich würde gerne noch mal was ansprechen, was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass dieser Film sehr viel Zeit für Schauspiel gibt. Also es gibt viele lange Einstellungen, wo die Schauspieler wirklich spielen. Wir haben
auch dieses lange Comedy-Timing von Christopher Lloyd, dass er dann später in der Blitzszene dann ja auch schon fast zum Slapstick wird und zum Stummfilm-Timing.
Es gibt auch für einen Science-Fiction-Film gar nicht so viele Spezialeffekte.
Ist natürlich auch dann so die Frage, die man so ein Stück weit sich stellt, ist natürlich, weiß der Doc vom Anfang des Films, was passiert oder nicht?
Ja.
Weil das wäre natürlich eine Erklärung für diese Beziehung, die beiden haben, weil er weiß, dass er ihn treffen muss.
Ja, aber das fände ich eine coole Erklärung.
Ja. Genau, jetzt schreibt er eben halt diesen Brief, damit er halt nicht von diesen Terroristen erschossen wird.
Das Pacing finde ich ja auch interessant. Ne? Wir haben ja relativ lange gebraucht, bis wir überhaupt reinfliegen. Also wir haben ja quasi einen Nachmittag, der die erste halbe Stunde ausmacht. Jetzt haben wir eine ganze Woche gehabt. Und jetzt dieser letzte Abend, der macht ja auch noch mal die nächste halbe Stunde aus. Also ein Viertel des Films sind ja quasi so zweimal fünf Stunden oder sowas. Oder die fast die Hälfte des Films, so muss ich sagen.
Und jetzt sieht man, dass er ihn gleich was ja, besticht, weil er gerade das Portemonnaie öffnet.
Und dann kommt der Schnitt, ne? Rechtzeitig, dass wir es nicht sehen.
Marvin Barry, da kommt ja dann auch noch später der Gag mit Cousin Chuck.
Chuck Berry.
Haben wir auch nochmal Pepsi gehabt? Geht's nur mir so oder findet ihr auch, dass die einen Ticken zu schnell tanzen für das, was gespielt wird?
Oh. Auf jeden Fall tanzt George eben.
Ja, aber ich finde irgendwie kam mir das gerade so ein bisschen schnell vor für das. Das war ja eher was Langsames, was die spielen. Mhm.
Also das Interessante daran ist, dass das Kleid, was Lorraine jetzt hier trägt, hat Leah Thompson dann auch behalten. Und ihre eigene Tochter hat das dann Jahre später selbst auf einer Feier angehabt und dann richtig Ärger von ihrer Mutter bekommen, das Original-Filmkleid dann angehabt zu haben.
Also, ja, kann ich schon mehr schon verstehen.
Auch eine sehr witzige Anekdote.
Mhm. Ja. Ah, und das Thema Trinken, ne?
Genau, auch da schon, ja.
Und scheinbar ist das ja so ein Thema bei den weiblichen McFlys, wenn wir an den dritten Teil denken mit dem Trinken, ne?
Okay, das ist einfach sehr, sehr gut.
Ja, das war eben halt, dass wir am Anfang gesprochen hatten. Ne? Wie würde man reagieren, wenn man seine Eltern viel jünger treffen würde?
Ja,
will man das überhaupt?
Eben. Sag mal nochmal, was sagt ihr denn, was ist das denn, welches Genre ist dieser Film?
Komödie.
Ja, ich sagte eben gerade Science Fiction, aber es ist eigentlich fast eine Nebensache irgendwie, ne? Diese Zeitreise. Es ist zwar schon wichtig, aber es ist jetzt nicht mit mega vielen Spezialeffekten oder es gibt da keinen Raum.
Und es ist in erster Linie ist eine Komödie, ne?
Ja. Es ist irgendwie auch, es gibt ja dieses Coming-of-Age-Genre, wo man dann irgendwie dann erwachsen wird und dann eine wichtige Erfahrung macht. Da würde ich es auch ein bisschen einordnen, ne? Weil ja im Prinzip der Sohn dann seinem Vater erklärt.
Da würde ich aber eher die ganze Trilogie dann nehmen, weil das ist ja so ein Thema von Marty, dass er dann ja seine Fehler ablegt, ne? Mit diesem Niemand nennt mich eine feige Sau und so. Das kommt ja erst später so richtig dann vor, im dritten Teil, dass er dann eben das lernt.
Ja, das ist jetzt ein sehr unangenehmer Moment, muss ich sagen, wo
Lorraine. Aber sie merkt es ja selber. Mhm. Gibt auch nicht wenige, die Frage an der Stelle stellen, woher Lorraine weiß, wie es sich anfühlt, ihren Bruder zu küssen. Und jetzt haben wir den nächsten Spielverderber.
Biff.
Ist ja immer noch diese blöde 3D-Brille.
Der Film traut sich schon ein paar ziemlich ernste Momente, ne? Wenn man sich das mit meinem, wir haben die Erschießung vom Doc am Anfang. Das würde, wenn niemand eingreifen würde, in eine Vergewaltigung wahrscheinlich enden.
Ja. Genau, das dachte ich auch. Das würde heute einfach nicht mehr so machen, ne? In Zeiten von Me Too. Also, das ist ja schon.
Ja, dann hier später dann ja gleich die Kiffer, dann, wenn sie dann da aussteigen jetzt hier. Welchen nennst du hier Dachpappe, du Kalkratte?
Dieser Auftritt ist natürlich auch witzig, die kommen ja gerade vom Auftritt, aber der Auftritt ist auch nochmal sehr cool.
Auch schön, dass sie ihn da eingesperrt haben und dass er sich gleich verletzen wird. Mhm.
Ach, ja.
Oh. Tja. Ja, und George denkt natürlich, dass es natürlich
das ist Marty
ist. Genau, oder Calvin, der da jetzt im Auto ist. Deswegen ist er ja auch so selbstsicher, weil er denkt, dass er...
Jetzt denkt er sich, oh nein.
Und dann merkt er, es ist Biff.
So, und jetzt, jetzt nimmt er seinen Mut zusammen.
Also die Spannung gerade war schon sehr...
Weil wir ja nicht wissen, was er jetzt machen würde, ne? Es ist natürlich, wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie die Story ausgehen würde, wenn, wenn Biff den Kampf jetzt gewinnen würde. Ne, wäre sie da trotzdem noch für George, weil sie, weil er es wenigstens versucht hat? Oder wäre sie enttäuscht, weil es nicht gelungen ist? Ne?
Naja, sie fand es ja,
ja
auch.
Ja, aber es ist halt die Frage.
Die Variante, ne?
Wie
mit
würde
dem.
Das, wie, ne? Also, es ja, wäre jetzt ja, interessant gewesen, so in dem ersten Moment nochmal einen Blick aufs Foto zu haben oder so. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das zu viel Zeit gekostet hätte. Finde ich ja, ist ein komischer Schnitt, dass man ihn da jetzt quasi Doppeldrehung machen lässt im, durch den Schnitt.
Da hat man so ein bisschen Angst, hoffentlich sagt er das Richtige.
Ich glaube nicht, dass er jetzt noch groß was Falsches sagen kann. Ja. Michael J. Fox meinte übrigens, im Prinzip ist Marty genauso, wie er selber war als Teenager.
Ja, aber es ist doch nicht in trockenen
Ja,
Flickern,
es kommt,
ne?
Ja, nachher kommt ja dieser Typ, der dann mit ihr tanzt, kommt ja nachher, was ich auch immer so ein bisschen unnötig finde, weil es halt nur dritt ist, um ein bisschen Zeit zu schinden. Ich bin angeschmiert. Na gut, dass Marty Gitarrist ist.
Toller Schnitt gerade, ne? Ja.
Mhm.
Und was für einer.
So, jetzt passt es wieder, die Tanz zur Musikgeschwindigkeit. Aber vorhin fand ich, passte das nicht.
Ja. Der taucht so aus dem Nichts auf, ne? Da kam der vorher schon mal irgendwas?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, oder?
Nee.
Ja. Der Rothaarige, ja.
Vor allen Dingen erinnert er auch so von der Art und vom Aussehen her so ein bisschen an den Shermanator von American Pie, ne?
Ja, ja.
Ja, das ist jetzt auch so eine ganz komische Szene. Das wird ja jetzt schon fast wie so ein Albtraum in dem Moment.
Ah ja. Der tanzt ja auch nicht wirklich gut, muss ich sagen.
Sie will ja auch nicht mit ihm tanzen. Ja, Johnny Depp hat übrigens auch vorgesprochen für Marty. Und Bob Gale hat mal erzählt, das hat er, als er sich so die alten Notizen durchgeschaut hat, und war ganz überrascht, weil er konnte sich nicht mal mehr daran erinnern, dass er dabei war.
Ja, das Erstaunliche ist eben auch, dass Eric Stoltz sagt, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, da mitgespielt zu haben bei den ersten zwei Monaten. Also, ja.
Wie findet ihr das eigentlich, dass Marty derjenige ist, der als letztes verschwindet? Findet ihr das,
ja, das
sinniger
ist,
oder findet ihr es andersrum sinniger, weil er ja das letzte Kind ist?
Ah. Vielleicht sinniger, weil man ja vielleicht sich denken könnte, dass sich irgendwie später mal getroffen haben hätten können, irgendwie in irgendeiner Zeitlinie.
Ist dann halt die Frage, ob dann nicht so quasi der Erstgeborene geboren wäre. Aber, ne?
Ja, ja. Stimmt. So, jetzt nimmt er halt den Hauptakt.
Ein Oldie. Ja.
Wenn er in sein Oldie da, wo ich herkomme.
So, und da gibt es jetzt sehr viele Anspielungen und Easter Eggs.
Das ist übrigens nicht Michael J. Fox, glaube ich. Bin mir jetzt nicht, also entweder das oder vorhin einmal. Also auf jeden Fall irgendwo ist der Gesang gedoubelt.
Mhm. Welche Easter Eggs meinst du, Adrian?
Ja, und zwar gleich kickt er den Lautsprecher. Das macht wohl Pete Townsend von The Who ganz gerne.
Ach so.
Genau. Und er spielt auch gleich Gitarre, als er auf dem Rücken liegt. Das kommt dann gleich noch.
Ah ja, ja.
Also zunächst mögen die das Lied ja ganz gerne, ne? Mhm.
Das ist natürlich so albern und bescheuert, aber trotzdem gut. Das ist jetzt AC/DC,
ja,
ne?
Ja. Genau, Angus Young, genau, macht das ganz gerne so, dass er da so über die Bühne hüpft. Mhm.
Schön auch, wie der Bassist ihn jetzt angeschaut hat. So.
Ja, das ist schon.
Genau, jetzt. Ja.
Genau, das ist jetzt zu modern, ja.
Genau. Das ist jetzt, genau. Genau, das ist jetzt Pete Townsend von The Who, der den, genau, da spreche ich mal umschmeißt. Und der Solo ist wohl von Jimi Hendrix.
Ja, stimmt, ja.
Abgeguckt, ja. Oder von Hale, ja.
Und, ups, vielleicht etwas zu viel?
Ja. Es sind alle einfach nur mega schockiert und finden. Man weiß es
nicht,
was
toll findet. Ja, vor allem selbst der Rektor, ne? Selbst der Rektor ist wieder sozusagen dieses: ihr seid zu laut.
Naja. Ja, es ist.
Ja, aber es gibt da ja verschiedene alternative Enden wohl bei dem Film. Und in einem von den ersten Skripten war das so halt, dass er dann Rock'n'Roll erfunden hat da mit dem Sohn.
Ja, gut, hat er das nicht quasi, wenn er Chuck Berry Johnny B. Goode geschenkt hat? Also natürlich 55. Gab es natürlich schon irgendwie Rock'n'Roll, aber passt nicht ganz. Ja,
aber der Rest der Jugendlichen.
Ja gut, den Rock'n'Roll schon, ne? Den tanzen sie ja mit. Das kommt ja erst später dann, wenn er anfängt, die anderen Sachen reinzumischen.
Mhm.
Ja. Wo wir gerade bei Alternativen sind, wir haben natürlich noch überhaupt nicht über die erste Version der Zeitmaschine gesprochen. Den Kühlschrank, der man dann auch auf Produzenten. Mhm. Hinweisen hin geändert hat, weil man Angst hatte, dass Kinder, die den Film nachspielen, in einen Kühlschrank steigen und dort eingeklemmt werden könnten.
Was aber überraschenderweise Indiana Jones dann 2008 bei dem Königreich des Kristallschädels nicht davon abgehalten hat, es trotzdem zu machen.
Waren ja auch andere Zeiten. Ja.
Ein paar Jahrzehnte später.
Auch das mit Marty, ein sehr schöner Name, ergibt natürlich auch irgendwie nicht so ganz Sinn, wenn man ehrlich ist, ne? Weil es wird ja jetzt suggeriert, dass sie ihn nach diesem Marty benannt haben, aber wäre es dann nicht logischer, wenn sie den Erstgeborenen dann nach ihm benannt hätten? Anstatt den Drittgeborenen? Mhm. Und ja, so ein Ding, was manche auch als Filmfehler bezeichnen, ist, dass die Eltern niemals Marty wiedererkennen. Also wenn sie später, ne, 85, aber das ist, finde ich, jetzt auch übertrieben, wenn man bedenkt, dass das irgend so ein random Dude ist, den sie in ihrer Kindheit mal für eine Woche gesehen haben, dass sie sich noch so exakt daran erinnern, wie der ausgesehen hat, dass sie ihren eigenen Sohn wiedererkennen und überhaupt diesen Gedankengang haben, halte ich jetzt auch für übertrieben. Ja.
Das erinnert an Physikunterricht, ne? Mhm. An die ganzen Konstanten und Variablen zu denken, die dann Lufttemperatur Windgeschwindigkeit und Luftdruck.
Oder so ein bisschen wie beim Skispringen auch, ne? Da muss ja auch dann immer alles genau abgepasst werden.
Auch schön, dass er den Aufziehwecker da noch reinknallt.
Er hat ja keine modernere Uhr, 1955.
Ja. Ja, und Markus, deine Erklärung eben nochmal, wie die Verbindung zustande kommt. Ne? Dieser Moment gerade, der hat das doch sehr schön eigentlich eingefangen, was du.
Ja, das ist ja die Frage, ne? Ist das jetzt, aber er kreiert ja eigentlich ein alternatives 1985. Das ist ja dann die Frage, ne? Wenn du. Was ist denn das? Ist das Stringtheorie oder was ist denn das mit den verschiedenen. Wenn du Zeitreisen machst, dass du verschiedene Sachen. Ist ja auch wurscht. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ja dann die Frage, ne? Kann der Doc aus dem Ursprungs 85 das wissen oder eben nicht? Das ist ja die Hauptfrage dann, um die es da geht.
Und jetzt zerreißt er halt diesen Brief, den er halt eventuell retten könnte.
Und das Stromkabel reißt ab.
Ja, und zwar denkt man ja, man wüsste genau, was passieren würde wegen dem Modell und der Erklärung, aber es passiert eben noch was anderes, gut, was das Ganze.
Das kann man ja nicht ahnen, dass da auch noch gerade die Saas drunter fällt. Vor allen Dingen ist Martin natürlich auch so ein bisschen faul an der Stelle, dass er nicht einfach das Kabel unter dem Ast wegzieht und den Ast da drauf liegen lässt. Schön auch, wie die Tauben da sich eingenistet haben. Habt ihr das gesehen?
So, jetzt fällt das Seil da runter.
Schön auch diese unglaublich schlechten Puma-Statuen.
Naja.
Ja, das dachte ich auch gerade, dass es doch sehr fake aussieht, ja.
Ja, was heißt fake? Die sind halt einfach schlecht gemacht. Die sehen zwar nicht ganz so schlimm aus wie der Löwe von Gripsholm, aber Der Löwe von Gripsholm kennt er, ne? Das ist,
Nein.
Ich weiß gar nicht wo, in irgendeinem Museum in Stockholm ist das. Das ist ein ausgestopfter Löwe für den König von Schweden gewesen, irgendwann mal im 18. Jahrhundert oder so. Aber der Taxidermist, der das gemacht hat, der hat halt nie in seinem Leben einen Löwen gesehen und der sieht halt wirklich furchtbar aus, ne? Hat wirklich so ein Gebiss mit Menschenzähnen anstatt Reißzähne. Und der sieht auch aus, als ob er so ein bisschen doof wäre. Also es ist wirklich groß. Müsst ihr mal googeln, das sieht herrlich aus, das Viech.
Ja. Okay, also er wollte eigentlich jetzt Doc erzählen, was passiert in Zukunft, kam nicht dazu, weil er los musste, weil die Zeit einfach schon abgelaufen ist. Und er merkt, dass das Kabel trotzdem nicht verbunden ist. Oder er kommt.
Es ist halt auch nicht dafür gemacht, dass man da rumklettert.
Nee, und vor allem, er hat es ja eigentlich auch schon fertig gehabt, ne?
Starte hier.
Schön, dass Hill Valley so ein Kaff ist, weshalb alle jetzt an dem Abend da bei dem Ball sind und deswegen niemand da langfährt und das merkt.
Aber auch ein Satz, guck mal, das ist auch schön, ne? Dass dieser Satz fällt, obwohl die Zeit reisen können.
Ja, und genau das sagt, das fällt ihm ja jetzt auf.
Ja.
Der Fluxkompensator fluxuiert.
Ist ein wissenschaftlicher Begriff, ne?
Ja. Wenn du das sagst, du hast von uns allen die technischste Ausbildung.
Genau, das Witzige ist eben, das Auto geht jetzt nicht mehr an, ja, irgendwie, weil es wieder gleich ausgefallen ist oder wieder.
Kommt natürlich gleich der Harold Lloyd-Moment.
Gut, dass das Kabel noch an seinem Fuß hängen geblieben ist.
Tja, ist halt ein DeLorean, ne? Der springt dann nicht an.
Ja.
Ja. Und das meinte ich vorhin, ne? So, das ist ja schon fast eine Slapstick-Szene, weil er ja nicht mal, er hat ja nicht mal mehr Dialog jetzt hier, sondern es ist ja alles nur noch Mimik, Musik und Bewegung.
Auch dass die Hose da jetzt so wegreißt, dass
das Ding überhaupt an der Hose hing.
Alles.
Ja.
So, der Wecker klingelt.
Eigentlich müsste er jetzt losfahren.
Ist das vielleicht auch so ein technischer Kniff, mit Hilfe der Hupe den Wagen zu starten?
Es gibt, das ist ja oft so bei alten Autos, dass es da irgendwelche Tricks gibt.
Genau, ne? Man muss nur wissen, wie es funktioniert und dann läuft
er. Genau. Ja.
Das ist das Kabel jetzt zu
kurz. Ist ja nicht zu kurz, das liegt ja der blöde Button. Das war ja das, was ich gerade gesagt habe. Bloß weil Marty zu faul war, das Kabel nochmal durchzuziehen, hat er jetzt dieses Problem.
Tolle Einstellung gerade, ne? Wo der Reifen so gefilmt wurde.
Und jetzt sieht es an der anderen Seite raus. Ja.
Auch dieser schöne Blick jetzt von Christopher Lloyd.
Aber wir haben ja hier schon echt eine lange Phase, eine extrem hohe Spannung, ne?
Ja, weil ja immer noch die Frage ist, schafft er es? Also natürlich, klar, weiß man, dass er es schafft, aber während wir den Film gucken, denken wir ja nicht so rational und in dem Wissen, dass er den...
Nee. So gucke ich Filme eigentlich auch nie. Also für mich passieren Filme immer in dem Moment.
Also das wäre ja auch ein Zeichen für einen schlechten Film, wenn du die ganze Zeit diesen, wenn du das nicht ausschalten könntest, beim Erstschauen.
So, der Blitz steigt.
Und wir haben genau den richtigen Moment.
Und es passt genau. Auch
wieder ein sehr schöner Blick von ihm. Ja. Da sehen wir auch nochmal dieses Stadlers, was ja im Jahr 85 dann der Toyota-Händler ist.
Und schön auch, wie das Kabel noch so flammt, ne?
Noch so brennt, ja.
Das mit den brennenden Reifenspuren ist natürlich auch, das verbindet man.
Ja, das stimmt.
Zurück in die Zukunft.
Und es sieht ja auch gut aus.
Ja.
Vor allen Dingen, weil es halt so natürlich aussieht als Effekt. Und die Rathausuhr ist kaputt. Das ist natürlich ein...
Genau.
Also alles wieder in Ordnung.
Genau, und da steht auch jetzt wieder Department of Social Services dran, was eben vorhin nicht dran stand.
Und das, vor allen Dingen war das ja jetzt auch ein schöner Umschnitt überhaupt, ne? Das haben wir ja gar nicht so richtig gemerkt, dass wir jetzt wieder im Jahr 85 sind.
Ja. Da sind wir jetzt gerade California Raisins auf der Bank, wo der Penner drauf schlief. Und zwar war das eine Product Placement. Und zwar ist das eine Marke an Weintrauben in Kalifornien. Und die wussten halt nicht, wo sie unterbringen sollten in dem Film. Das Problem ist aber, dass die Marke damit dann so unzufrieden war, dass sie das Geld zurückerstattet haben wollte. Weil die das gar nicht toll fanden, wie
jetzt
das
ist da auch noch mal eingebunden wurde.
Ja. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Porno-Kino.
So. Natürlich klappt es jetzt nicht mehr.
Und jetzt springt er natürlich schon wieder nicht an, ne? Mhm. Ist halt ein DeLorean.
Und die da Libya. Kommen schon die
Libya. Die Libya. Auch schön, dass sie zufällig über genau diese Straße fahren. In genau in dem Moment, wo er da gelandet ist wieder.
Ja, genau, aber das ist auch wieder die
Art von Ja, das ist natürlich Zufall, glaubwürdig, die, weil wir ja schon
mehrfach nicht aufstößt, gesehen haben, ne?
Das ist so Cuff Hill Valley eigentlich ist, ja. Ich meine, der Film genau. spielt ja gefühlt ja. fast nur um das Universal Backlot rum. Was ja dieser Marktplatz von Hill Valley
mhm.
ist.
Mhm.
Haben wir genau.
Jetzt hier
auch schön subtil, dass da gar niemand drauf eingeht, ne? Wir sehen es halt.
Ja. Und zwar war da halt dieser
genau,
weil Baum eben umgefahren hatte in dem. Genau. Einem, ja, genau, ja. Sich jetzt quasi selbst, wie er dann es noch schafft, in den Wagen zu steigen und wegzufahren, mhm. oder ja, die Zeit zu reisen.
So, und dann kann er schon mal zum Dock rennen. Schön aber auch, wie er offensichtlich noch so lange sich zurückhält, dass er nicht von jemandem erkannt wird. Ne? Also weder von sich selbst noch von den Libyern.
Mhm. Ja, und sich nicht selbst sehen mhm. kann, ja. ja.
Und auch schön, dass wir jetzt noch die Auflösung kriegen, was eigentlich passiert ist mit den Libyern.
Mhm.
Okay, aber der Wagen explodiert natürlich jetzt nicht.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass er diesen Raketenwerfer schon zündbereit hatte, ne?
Ja. So, Doc ist tot? Nein. Er erwacht gerade.
Ja.
Schön gefilmt, ne?
Mhm.
Schön auch, dass der Doc dann doch zugibt, dass er es, dass er doch neugierig war.
Mhm. Mhm. Mhm.
Ja. Hat er halt mhm. seinen Brief dann mhm. geklebt und dann doch gelesen.
Mhm.
Das ist natürlich auch eine schöne Antwort.
Ja. Mhm. Schön auch, dass auf dem Brief dann noch das ja. Logo von Lou's Café drauf war. Ne? Mhm. Das ist ein mhm. schönes Detail.
Der Wagen läuft wieder.
Alles wunderbar, bringt ihn gerade nach Hause.
Mhm.
Sagen wir 30 Jahre, ist eine schurrende Zahl. Schön auch, wie er ihm jetzt Tipps gibt, ne? So als, aber gut, er ist ja der einzige mhm. Mensch, der durch die Zeit gereist ist bisher. Naja.
Ja, ja, mit diesem Wagen. Naja. Mhm. Den Doc ja noch gar nicht. Das war ja nur sein Hund vorhin. Ja.
Jetzt ist es schon Routine. Jetzt
muss man
ne?
nicht mehr gucken. Oder sie wollten jetzt zum Ende des Films noch ein bisschen sparen.
Mhm. Ja, also wieder die...
Ja. Er steht immer noch.
Er hat ja. sich ja auch nicht verändert. Ne? Aber das ja. Lustige ist natürlich, dass Stimmt. er in dieser Zeitlinie scheinbar genauso ist, wie er es in der Originalzeitlinie geworden ist.
Mhm. Ja gut, es ist ja im Prinzip der aus der
Ja, aber den anderen fällt es ja nicht auf, gereicht. Dass er anders
ist. Ja, der gleiche.
Das meine ich.
Ah, okay, ja.
Die sagen ja, hast du schon wieder deinen Klamotten
so, geschnappt. Jetzt sehen wir seine Familie. Ja, ja. Ja, ist alles ein bisschen jo, schöner. Ein
bisschen eigentlich. Edler.
Mhm.
Klavier steht da. War das ein Barcelona-Stuhl? Nee, war
alles nee, jetzt kein
Barcelona-Stuhl, glaube ich. Ne, das meinte ich gerade. Also er scheint doch schon relativ, also er scheint sich mhm. nicht groß verändert mhm. zu haben im Vergleich zu allen anderen.
Mhm.
Aber das gehört natürlich auch ein Stück weit damit hinzu, dass Marty so ein Stück weit natürlich auch ein Stand-in für uns ist, als Zuschauer.
Ja.
Ja.
Interessant auch, dass der alternative George kein Problem damit hat, graue Haare zu haben und seine Haare nicht gefärbt hat und auch nicht so mit Pomade vollgeknallt hat.
Ja. Interessant hier, dass seine Schwester ja, keine Brille trägt.
Martin hat das noch erwähnt.
Ne?
Ja. Ja, und offensichtlich ist seine Mutter doch etwas...
schlüpfrig irgendwie.
Ja, sagen wir es mal so, sie ist liberaler.
Liberaler, ja. Sie hat auch so ein Lächeln da drauf gehabt. Das war witzig. Und jetzt sehen wir Biff. Biff hat aber erstaunlicherweise ja, sein Haar, ein bisschen Haarausfall, auch graue Haare, was er in dem ursprünglich 1985 nicht hatte. Ist auch sehr interessant.
Ja gut,
nicht
weil so er offenkundig mit diesen giftigen Dämpfen von dem Autowachs zu tun hat. Das hat natürlich sehr klare...
Ah, ja, stimmt.
Ja.
Stimmt, ja.
Thomas F. Wilson hat übrigens so Karteikarten oder so Autogrammkarten dabei mit einem FAQ, wenn er Fans trifft. Und das Cover sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss man sagen. Das sieht sehr realistisch aus. Also das ist nicht so oft cheesy gemacht.
Ja, der Wagen, der war ja vorhin in den ersten 6 Minuten kurz zu sehen. Also als tollen
Wagen. Ja, der Stettler Toyota.
Kam der nach Hill Valley. Das ist der, genau richtig, ja. Den hat er natürlich jetzt.
Die Szene, der Satz, ne, ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst, ist natürlich umso lustiger, wenn man bedenkt, dass sie ja umbesetzt wurde dann für den zweiten. Ne? So.
Ist auch schön, dass er direkt quasi in der Einfahrt respawnt, oder wie man das sagen möchte.
Vergangenheit eintritt. In 1985 eintritt.
Also sein Aufzug ist schon echt toll.
Ja gut, da werden wir ja in der nächsten Folge sehr viel drüber reden, über das Jahr 2015. Aber generell ist natürlich jetzt so ein Punkt, wo man ja auch ganz offen sagen muss, und das sagen die ja auch, die Drehbuchautoren, dass das natürlich alles als Gag gedacht war und dass die nicht von vornherein, weil es ergibt natürlich sehr viel keinen Sinn. Ne? Es ergibt keinen Sinn, dass er Jennifer mitnimmt jetzt und das müssen sie dann ja auch, das ist ja auch sehr schwierig dann zu lösen dann im zweiten Teil. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sie in die Zukunft jetzt reisen müssen, um irgendwas zu verhindern, was mit ihren Kindern passiert, die noch nicht geboren sind, anstatt dass er es ihm einfach sagt.
Ja. Aber das ist, glaube ich, einfach nochmal dieses... Gag, ne?
Auch natürlich, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Genau. Was ja auch Ronald Reagan ganz toll fand.
To be continued, ist nur auf der VHS drauf gewesen. Das kam im Kino nicht und für die DVD haben sie es auch wieder rausgenommen. Ja.
Ich muss aber sagen,
weil die wahrscheinlich das VHS-Master genommen haben.
Nach dem ersten Teil.
Ja, es kann gut sein.
Ja. Ja. Also ich fand ihn irgendwie cool, muss ich sagen.
Er ist kurzweilig. Das ist ja auch noch das Gute daran. Ja. Das ist ja auch durchaus ein Qualitätsmerkmal.
Also, Adrian, du kennst das ja bei uns, dass wir immer zum Ende des Films nochmal so eine, so ein persönliches Fazit oder so letzte Worte, sag ich mal, machen. Wenn du magst, kannst du ja gerne mal nochmal zusammenfassen, was für dich dieser Film bedeutet und was für dich deine Stärken oder das Erwähnenswerte über diesen Film ist.
Ich muss sagen, ich finde es erwähnenswert, dass er eigentlich immer noch kurzweilig, immer noch witzig ist. Und ich habe ihn auch gern nochmal geguckt jetzt, obwohl das jetzt mein, weiß ich nicht,
nur
sechstes, siebtes Mal ist. Und Ja, und das Witzige ist, man kommt trotzdem noch so in so Diskussion rein, obwohl man den Film ja auch schon so gut kennt, ob jetzt der Doc in dem ursprünglichen 1985 Marty jetzt kennen hatte oder gekannt haben könnte oder was sie auch für eine Beziehung hatten und so. Und ich finde, es ist schon ein Qualitätsmerkmal, dass man das trotzdem immer noch so diskutieren kann, weil es einfach so interessant und spannend ist. Also irgendwo auch ein wissenschaftlicher Film, muss ich sagen, ne? Weil ja man da plötzlich über nachdenkt, über verschiedene Theorien, ne? Also haben wir gerade eben String-Theorie angesprochen, man kann ja auch über Schrödinger ein bisschen reden, Zeitparadoxen im Prinzip, also ist schon spannend und wie wir eben auch sagten, ich fand es, ist mir auch aufgefallen jetzt beim Gucken, das Schauspielerische wirklich, wirklich toll, also von, es gibt da eigentlich keine Szene, wo man irgendwie sagt, das Schauspielern war jetzt nicht so gut, was ja bei 80er-Filmen mal sein kann, aber ich fand die eigentlich alle richtig gut, also auch Lea Thompson, gerade in der letzten Szene, wo die dann so überrascht ist über den Doktor, toll gespielt. Also eigentlich alle. Christopher Lloyd, Michael Fox, die jetzt eigentlich wirklich alle toll, toll geschauspielert. Also ein Film, Fazit, ein Film, den man auch 2023 noch wirklich gut gucken kann. Also der auch wirklich nicht jetzt veraltet wirkt oder altbacken. Überhaupt nicht. Also immer noch toll zu sehen.
Ja, schön. Ja, auch vielen Dank, Adrian, erstmal für deine Zusammenfassung jetzt nochmal und natürlich, dass du ihn mit uns geguckt hast. Und auch die gleiche Gerne. Frage. Natürlich jetzt nochmal an Markus, ja, an dich zu deinen Worten.
Ja, da hat Adrian ja schon viel vorweggenommen, aber man hat ja auch gemerkt, es ist einfach ein runder Film. Ne? Also da kann, natürlich gibt es hier und da Sachen, die man kritisieren kann. Und natürlich ist nichts perfekt, was Menschen geschaffen haben. Aber es ist ja auch immer die Frage, ich weiß gar nicht, ist das Antoine de Saint-Exupéry, hat das, glaube ich, mal gesagt, eine Perfektion erkennt man daran, nicht, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern daran, dass man nichts mehr hinwegnehmen kann. Und dieses Drehbuch ist ja einfach so dicht und bis auf diese eine Sache da mit diesem Pseudo-Sherminator, wo man jetzt nur zum Zeitschinden nochmal Marty da verschwinden lässt oder Martys Hand verschwinden lässt. Ansonsten ist das ja so dicht, dieses Skript, und so voller Querverweise und ja auch schon so gut gelegen für dann die Fortsetzungen, die kein Mensch damals ernsthaft in Erwägung gezogen hat, dass man da nicht viel rausnehmen kann und dass es einfach trotzdem noch funktionieren würde. Also das ist einfach wirklich ein brillantes Stück Film, was da wirklich vollkommen zu Recht auch meine ich nicht nur durch meine Nostalgiebrille zu sehen, Kultstatus hat.
Ja, klasse. Vielen Dank, Markus, auch dir. Ich würde einfach auch, ihr habt wirklich eigentlich alles schon sehr gut zusammengefasst. Ich würde auch sagen, dass ich gerade das Drehbuch unglaublich klasse finde und das hat in der Umsetzung einfach sehr gut funktioniert und ich finde, man merkt es und man sieht es, also auch die wenn man irgendwelche Details in den Bildern hat, dass das alles sozusagen aufs Drehbuch zurückzuführen ist. Und das finde ich wirklich sehr, sehr stark. Wenn ihr auch dann erstmal nichts mehr noch, also wenn alles gesagt ist, sage ich mal.
Alles gesagt, nur noch nicht von allen.
Würde ich euch nochmal herzlich bedanken bei Adrian, auch bei dir, dass du heute mit dabei warst und Markus natürlich auch. Das war Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die DVD geschaut. Vielen Dank für das Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Ja, dann auch von mir vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.